Hallo, herzlich willkommen. Es ist Dienstag, Zeit für den allseits beliebten NFL Tuesday mit mir, Felix und Christian. Nach Woche 15, zwei Spieltage haben wir noch in der NFL in dieser Saison der Regular Season, bevor wir dann in die Playoffs starten. Und da, ja, hat sich das Stühlerücken, zumindest was die Teams angeht, die noch eine Chance haben auf die Playoffs, noch immer deutlich gelichtet, die Reihen, sagen wir mal lieber so. Einige Teams haben jetzt an diesem Wochenende die bittere Pille schlucken müssen, dass sie nicht in der Postseason dabei sein werden dürfen. Und andere Teams versuchen noch, den einen oder anderen Platz gut zu machen, die Homefield Advantage zu bekommen oder auch nicht. Und darüber müssen wir heute natürlich sprechen, wie gesagt, nach Woche 15. Bevor wir dann in der kommenden Woche, Christian, und freust du dich denn darüber, zum ersten Mal wieder am Samstag Football sehen dürfen? Und zwar ganz schön gute Spiele, muss man dazu sagen.
Ja, in der Tat, ja, das ist sehr schön. Ich habe leider schon wieder vergessen, welche Spiele es sind. Ich glaube, das Nachtspiel war glücklicherweise nicht so gut. Das Abendspiel war, oder, ja, das ist halt schwierig. Das Nachmittagsspiel in den USA war das Patriots-Spiel gegen Buffalo, ne?
Genau.
Und das davor war, glaube ich, auch ein ganz gutes, oder?
Naja, wir haben die Texans bei den Buccaneers. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Matchup für die Texans, natürlich ein extrem wichtiges Matchup auch. Dann haben wir die Bills bei den Patriots und dann die Rams gegen die 49ers. Da geht es natürlich auch um extrem viel. Vor allen Dingen jetzt nach dem letzten
Rams 49ers, ist das Nachtspiel?
Ja.
Oh, dann habe ich das völlig falsch abgespeichert. Entschuldigung, also das Nachtspiel ist nicht uninteressant. dann muss ich meine Aussage von gerade eben wieder zurücknehmen. Da hatte ich das völlig falsch in Erinnerung gehabt. Ja, nee. Du hast recht, du hast dich noch nicht mal vertan. Ich habe es gerade kontrolliert.
Na, das Gute ist, dass du mir so sehr vertraust, dass ich schon den Schedule lesen kann. Nee, das wird auf jeden Fall interessant. Und wir wissen ja
das
auch.
Das erste Spiel war nicht so interessant. Aber ja gut, Tampa Bay, ach, ja, das vielleicht auch. Tampa Bay ist eigentlich ein relativ... Ach, nein.
Ist halt ein spannender Gegner momentan.
Ich reite mich gerade rein. Tampa Bay ist ein Auf und Ab, ein wilder Ritt auf jeden Fall immer. Ja. Und Houston, ja, ist jetzt auch nicht unbedingt so.
Auch ein sehr, sehr wilder Ritt auf jeden Fall.
Genau.
Also da geht's auf jeden Fall holter die Polter. In dem Spiel kann man sich auf jeden Fall wahrscheinlich auf viele Punkte freuen. Beide Teams sind in der Lage, viele Punkte zu erzielen. Tampa Bay hat es gezeigt in den letzten Wochen, auch wenn jetzt natürlich die Gegner nicht immer so von der allerbesten Sorte waren. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ich meine, Tampa Bay hat nichts mehr zu verlieren. Sie gehören zu den Teams, die ja schon jetzt eliminiert sind von den Playoffs. Houston, die müssen jetzt im Grunde genommen, um auch ihren Platz zu halten, gewinnen. Wir sprechen natürlich gleich auch noch mal kurz drüber. Sie haben ein sehr, sehr wichtiges Spiel auswärts gewonnen bei den Tennessee Titans am Wochenende. Aber die Titans sind noch alive, wie man so schön sagt. Das heißt, da wird es spannend. Also man kann ja auch von den Houston Texans momentan nicht davon ausgehen, dass sie das Spiel auf jeden Fall gegen Tampa Bay gewinnen. So wie sie performt haben in den letzten Wochen.
Ja, durchaus. Ich weiß nur nicht genau, ob das Spiel für Houston tatsächlich so wichtig ist. Beziehungsweise, ja gut, sie spielen ja nochmal gegen Tennessee danach.
Genau.
Ne? Klar, die Division haben sie sicherlich noch nicht gelockt. Aber was das Playoff-Seeding generell angeht, da sieht die Sache ja nicht mehr so spannend aus, was Houston angeht. Ne?
Nee, aber wie gesagt, Tennessee könnte...
Da ist noch alles möglich, aber ja.
Könnte gefährlich werden.
Ja, ja. Falls meine Stimme heute ein bisschen komisch ist, ist meine Stimme eigentlich anders? Ich bin gerade auf Nasenspray-Entzug.
Okay.
Das könnte daran liegen, aber ich überstehe es ganz gut.
Oh, okay, das ist gut. Cold Turkey? Wir sind ja wieder. Sind wir, hast du.
Nee,
benutzt du jetzt Chantix oder?
Nee, nicht Chantix. Ich hatte irgendwie eine zuhe Nase gehabt, dann habe ich das geholt und dann die Apothekerin sagte dann, nicht länger als eine Woche nehmen, sagte ich, ja, okay, ich nehme die Packung, bis sie leer ist, und so habe ich es dann auch gemacht. Aber ich bin dann dazu übergegangen, habe ich aufgehört. Das ist eigentlich ein ganz geiler Trick, denn da hast du dann quasi eine Nase noch frei, während die andere sich daran gewöhnt, dass es keinen heißen Stoff mehr gibt, der alles frei macht. Und morgen gehe ich dann auf der zweiten Nasenhälfte auch. Und dann sollte alles in Ordnung sein wieder.
Sehr spannend auf jeden Fall für alle, die jetzt sich fragen, wie komme ich endlich von diesem Nasenspray weg?
Ich glaube, da gibt es Menschen, die sind da richtig, hart von.
Du kannst natürlich eine gewisse Abhängigkeit, beziehungsweise du versaust dir quasi deine Schleimhäute, ja, da, ne? Mhm. Und dann funktioniert es halt nicht mehr ohne ab irgendeinem Zeitpunkt. Aber vielleicht solltest du einfach mal für die Apothekenumschau Christian einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben. Die freuen sich bestimmt, wenn da mal jemand schreibt, der nicht 85 Jahre schon alt ist.
Leserbrief.
Kommen wir zum Wochenende in der NFL. Wir haben es gerade eben schon so ein bisschen angeteasert, die Spiele. Wir können vielleicht, so wie das ja in letzter Zeit häufiger mal gemacht haben, Christian, so ein bisschen chronologisch vorgehen, und zwar mit dem letzten Spiel, was wir sehen durften. Das war das gestrige Monday Night Game der Indianapolis Colts gegen die New Orleans Saints. Wichtig, abgesehen davon, dass New Orleans Indianapolis von Anfang an klar beherrscht hat, überrannt hat, ist da natürlich klar, die beiden Rekorde anzusprechen. Einmal natürlich von Drew Brees, der erstaunlicherweise eine Incompletion hatte in dem Spiel. 4 Touchdowns, damit nicht nur Tom Brady, sondern auch Peyton Manning in der ewigen Liste mit den meisten Touchdowns überholt. Mit jetzt 540, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann natürlich auch Michael Thomas, der seine 125. Reception hatte und damit auch einen Rekord aufgestellt hat.
Genau. Ja, es ist dieser Touchdown-Rekord, der ist irgendwie blöd positioniert irgendwie, ne? Also ich glaube, im letzten Jahr hatte Drew Brees doch, wurde das Spiel angehalten, als er die Yardage-Marke geknackt hatte. Habe ich das richtig? War das letztes Jahr?
Ja.
Ja, und dieses Jahr ist das natürlich so ein bisschen, denn es kann sich halt Woche für Woche wieder ändern, je nachdem, wie Tom Brady spielt. Und na, im Moment sieht es nicht so danach aus, als wenn er noch viele Touchdowns werfen würde. Ja. Aber vielleicht kommt er ja in den Playoffs weiter oder wie auch immer. Ja. Also, dass er da mehr Spiele Zeit hat, und dementsprechend ist es dann nicht so, es ist halt nicht so ein Moment, denn es ist halt so fluent alles im Moment noch so, flüssig, kann man das im Deutschen sagen? Nee, ne?
Ja, es ist in Bewegung.
In Bewegung.
Ja, klar. Aber es ist natürlich ein großartiger Meilenstein für ihn. Für die Saints war es natürlich deutlich wichtiger, dass sie jetzt nach der enttäuschenden Niederlage zu Hause gegen die 49ers, als sie da ja auch abgerutscht sind, was das Playoff-Seeding angeht, jetzt wieder einen Sieg geholt haben gegen ein Indianapolis-Team, das natürlich enttäuscht hat, das jetzt auch von den Playoffs eliminiert wurde, also keine Chance mehr hat, mit Jacoby Brissett da irgendwie einzugreifen.
Gott sei Dank haben sie noch einen Vertrag gegeben, ne?
Ja, ich meine, gut, Indianapolis, wir haben viel drüber gesprochen in der Offseason schon. Natürlich dann auch, als Andrew Luck kurz vor 12 sozusagen in den Ruhestand gegangen ist. Den Job, den Frank Reich da gemacht hat als Head Coach, Matt Eberflus als Defensive Coordinator, aber auch natürlich der GM. Das ist schon wirklich extrem gut und die sind super gut aufgestellt. Die Frage ist und bleibt jetzt natürlich auf der Quarterback-Position mit Jacoby Brissett, aber insgesamt ist das ein super Team und vor allen Dingen auch, was Cap-Management angeht, Teambuilding oder beziehungsweise Kader-Building oder Aufbau, ist es schon wirklich sehr, sehr gut und verspricht auch in den kommenden Jahren sehr gut zu sein, das Team.
Ja, es hängt ja viel von der Quarterback-Frage ab, denn Jacoby Brissett hat einen grausiges Spiel gehabt. Ist jetzt auch nicht das erste dieser Saison von ihm gewesen. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass die Colts in diese Offseason hineingehen mit dem Gedanken, Quarterback, schauen wir uns mal gechillt an, was da geht, sondern die werden auch gucken, ob sie irgendwie irgendeinen jungen Prospect aus den College-Rängen, vielleicht nicht unbedingt in der ersten Runde, aber in späteren Runden vielleicht holen können. Ich weiß es nicht. Also irgendwie müssen sie sich da auf jeden Fall Gedanken machen, denn zufrieden zu sein mit Jacoby Brissett ist schwierig, vor allen Dingen, weil er auch nur noch ein weiteres Jahr unter Vertrag steht und du dann unter Umständen vor der Situation stehst, sich zu entscheiden, ihn zu franchisen oder wie auch immer. Und das ist
ja, aber sie haben ja viele Möglichkeiten, ne? Sie sind jetzt natürlich in was ihre Draft-Position angeht, werden sie jetzt irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln, aber sie haben ja insgesamt sehr, sehr viele Picks, die sie natürlich auch einsetzen können insgesamt, um vielleicht hochzutraden. Sie können aber auch natürlich sagen, okay, wir gucken, was sozusagen noch verfügbar ist, wenn wir an die Reihe kommen. Sie können natürlich aber auch, wir haben ja letztens drüber gesprochen, Christian, über die vielen Quarterbacks, bei denen Fragezeichen noch steht für 2020, können sie sich natürlich auch überlegen, ob sie da vielleicht so den nächsten Schritt gehen.
Marcus Mariota, oder?
Ja, ich denke jetzt eher vielleicht sowas wie Teddy Bridgewater etc. Und dann eben sagen, okay, wir wollen den schon auf jeden Fall Pro-Ready-Quarterback aus der NFL haben, der die
Erfahrung mitbringt. Was wäre das denn dann für ein Team? Dann würdest du sowohl Teddy Bridgewater als auch Jacoby Brissett jeweils so 15 Millionen geben und hoffen, dass einer von beiden funktioniert.
Ja, warum nicht? Ich meine, das Geld ist kein Problem für sie.
Und ich weiß aber nicht, ob du ihn für 15 Millionen bekommen kannst.
Nee, Teddy Bridgewater wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich für deutlich mehr. Aber ich meine, wenn wir uns überlegen, was Nick Foles bekommen hat für so ein bisschen Spielen in Jacksonville, vielleicht auch jetzt nicht ganz so leicht, da kommen wir gleich nochmal drauf, warum das nicht ganz so leicht zu sein scheint, in Jacksonville zu spielen. Aber insgesamt wäre das ja auch eine Option, dass man eben sagt, okay, wir gucken uns an, was die Free Agency bringt. Denn das Team ist jetzt, naja, man kann natürlich wieder diese Floskel aufmachen, ist so diesen Quarterback entfernt davon, auch wirklich deutlich besser zu spielen. Und sie haben ja zu gewissen Zeitpunkten in dieser Saison, sahen sie ja wirklich so aus, als könnten sie vielleicht auch diese AFC South mit angreifen bzw. übernehmen. Und sie haben ja gute Spiele gezeigt, sie haben gegen Teams wie Kansas City gewonnen etc. Also das ist schon ein Team, das jetzt und in den kommenden ein, zwei Jahren wirklich sozusagen den Peak erreichen kann. Und das willst du jetzt vielleicht nicht vergeuden, indem du die Unsicherheit auf der Quarterback-Position mit vielleicht einem Rookie hast. Also ich weiß nicht. Möglich. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt.
100 Millionen Cap Space.
Ja. New Orleans auf der anderen Seite bleibt im Grunde genommen, klar, wichtiger Sieg, aber diese Niederlage von letzter Woche schmerzt natürlich. In dem Playoff-Ranking sind sie nur auf Platz 3. Seattle und Green Bay sind vor ihnen. Es wird spannend sein. Also alle mit 11-3, die ersten drei da in der NFC. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Rennen, was sich da noch geliefert werden kann. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall für Drew Brees, wie gesagt, ein guter Einzelrekord. Auch für Michael Thomas ein Rekord, der vielleicht auch längere Zeit Bestand halten kann. Bei ihm ist das ja immer wieder einfach nur faszinierend. Er ist nicht der schnellste, er ist nicht der athletischste Receiver, aber er ist unglaublich sicher.
Er ist der Einzige.
Er ist einer der ganz, ganz wenigen in New Orleans, ja. Aber er ist halt extrem sicher. Also ich glaube, er hatte jetzt in dem Spiel 12 Targets und hatte 12 Receptions. Das ist halt erstmal extrem wichtig. Und er ist halt einfach, was dieses Route Running angeht, extrem, extrem gut. Und vor allen Dingen auch, wenn Drew Brees ein bisschen improvisieren muss, weiß er genau, was er machen soll. Also diese Intelligenz zu wissen, was er machen muss, wie er es machen muss, wie er seine Gegenzonenverteidigung, wie er seine Route abändern muss, um sozusagen in den freien Space zu kommen, um Drew Brees das Zeichen sozusagen zu geben, ich bin offen. Das ist schon sehr, sehr stark, was er da macht.
In der Tat. Eine Sache wird auch noch spannend sein, noch ein weiterer Rekord, den Drew Brees brechen kann. Und zwar muss er nur noch 4 Completions in Folge werfen zu Beginn des nächsten Spieles. Mhm. Habe ich das richtig? Genau, dann wird er auch den Rekord einstellen, den 4 meiste Completions in Folge.
Ah. Denn wer hält den momentan? Vinny Testaverde?
Möglicherweise, weiß ich nicht. Vielleicht auch Bart Starr.
Eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich.
Naja, aber wir hatten ja sowas in-game, glaube ich, gehabt. War das nicht irgendwie was mit Gardner Minshew, der irgendwie den Rekord aufgestellt
aber
hat
für
die
meisten für
Consecutive Passes für Rookies, genau, ja. Mit 15 oder so?
Ja, das 14 war direkt, hat er da gehabt. Direkt gegen Kansas City im ersten Spiel
oder so, ja. Im ersten oder zweiten oder so.
Ja, erstes Spiel.
Lang war das her.
Lang ist es her, ja. Als es noch warm war. Zumindest.
Naja, ich würde sagen, damals war es noch heiß, jetzt ist es warm.
Ja. Genau, also das wäre dann der nächste Rekord für Drew Brees, den kann er dann mit seiner Bibelgruppe feiern. Auf jeden Fall das wichtige Spiel haben sie jetzt gewonnen zu Hause. Ich weiß gar nicht aus dem FF, gegen wen sie die letzten beiden Spiele spielen. Ich gucke mal auf unseren großartigen Plan.
Gegen Tennessee, Carolina.
Gegen Tennessee, das wird wahrscheinlich in Woche 16 nochmal wirklich spannend. Carolina haben wir jetzt ja schon in den letzten Wochen gesehen, dass das nicht unbedingt mehr so spannend sein muss. Können wir vielleicht so ein bisschen bleiben in der NFC, Christian, und so chronologisch das Wochenende abarbeiten, schauen uns an, das Spiel,
Können wir nicht so ein bisschen News einstreuen?
Ja, du kannst auch gerne eine News einstreuen immer mal wieder, gerne.
Also keine Breaking News, sondern einfach nur News.
Ah, okay.
Denn es gibt ja doch so ein paar Pünktchen, die so aufgekommen sind. Ich weiß, es ist so ein Steckenpferd von mir und dir persönlich ist das nie immer so wichtig, aber das Salary Cap ist, naja, nicht...
Mir ist das nicht so wichtig, das Salary Cap? Doch, das Salary Cap ist mir sehr wichtig.
Nein, das Salary Cap schon, aber darüber zu reden.
Nicht, ach so,
beziehungsweise okay. Im Podcast. Zumindest habe ich das Gefühl, dass mir da so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen...
Und fehlt dir mein Support, was das Salary Cap angeht? Das, ich öffne dir jede freie Minute. Ab jetzt.
Aber wir haben keine freien Minuten, ne? Das ist durchgeplant. Genau. Nein. Salary Cap ist festgelegt worden, beziehungsweise eine Prognose ist rausgegeben worden. Das passiert ja immer beim Owners Meeting. Ist es dann das Winter Meeting, was sie haben? Ja. Dass er jetzt, war es letztes Wochenende? Ja, ne?
Ja.
Wo dann auch rausgekommen ist, dass es ein Top-Down-Review geben wird fürs Officiating und so weiter. Ganz viele schöne Worthülsen. Aber das Salary Cap für das nächste Jahr wird in den Bereich fallen von, wieso habe ich die Zahlen hier nicht?
10% legt? Knapp ansteigend wieder.
Nee, 4,4 bis 6,4.
Ah, ja, okay, sorry.
Aber ich habe den, 196,8 bis 201,2 Millionen ist die Prognose. Insofern interessant, dass es nach wie vor... dass es wieder ein bisschen weniger wird, denn letztes Jahr ist es ja auch ein bisschen weniger gewesen, prozentual der Anstieg als in den Jahren zuvor, wo es irgendwie über einen Zeitraum von, ich glaube, 4 Jahren um jeweils immer 7% gestiegen ist. Letztes Jahr ist es dann knapp unter 6, glaube ich, gewesen. Allerdings lag es auch daran, dass quasi nicht das ganze Geld, also das ganze Revenue, das ganze Extrageld, das erwirtschaftet wurde, in das Salary Cap gepackt wurde, sondern auch in den Gesundheitsfonds,
ja.
Das Gesundheitsfonds Salary Cap.
Ja, das Gesundheitsfonds, Nachsorgefonds.
Ja, genau, Nachsorgefonds, dass da halt viel Geld reingeflossen ist. Wie das dieses Jahr ist, es steht noch nicht ganz fest, aber auch wieder weniger Wachstum, als wir es damals gewohnt waren. Wird sich am Ende zeigen, spätestens wenn Green Bay dann wieder ihren Jahresbericht rausgeben an ihre stillen Aktionäre, wissen wir dann ja immer genau, wie viel Umsatz die NFL insgesamt gemacht hat und dann können wir sehen, ob die NFL in einem guten oder schlechten Verfassung ist. Das hochgesteckte Ziel von 27 Milliarden Dollar Umsatz bis 2025?
Irgendwie zu erreichen. So. Also es ist ein sehr, sehr hochgestecktes Ziel. Nichtsdestotrotz wächst es und exponentiell mehr, als dass das Salary Cap anwachsen würde momentan. Ich kann mir nur.
Nee, das ist schon. Also ja, das, also beide zusammen dann nicht mehr, ne? Dann da kannst du ja nicht mauscheln.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass die NFL deutlich mehr jetzt in diese, sozusagen in diese Pötte, in diese Fonds steckt, denn. Ich glaube, es wird mehr und mehr wichtig einfach, diese Nachsorgefonds, wenn wir ihn mal so nennen dürfen, wirklich prall zu haben, weil die Forderungen auch mehr und mehr werden. Und auch wissen wir ja auch nur nicht, wie sich zum Beispiel der CBA jetzt neu verhalten wird, was diese Themen angeht. Das heißt, vielleicht wird da das Recht der Spieler nochmal bestärkt, was eben beispielsweise medizinische Versorgung nach dem Karriereende bedeutet. Und da kann man sich nur vorstellen, dass das natürlich eine Sache ist, die ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Millionen auffressen wird. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die NFL sagt, okay, bei dem Wachstum, was wir jetzt haben, müssen wir irgendwie ja, sozusagen ein kleines Polster schaffen.
Ja gut, ich meine, die Frage ist ja, geht das aus der Player-Seite raus, ne? Oder geht das aus der Owner-Seite raus? Und grundsätzlich, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, da würde ich es nicht für die beste Idee halten, wenn die NFLPA jetzt einen starken Fokus darauf legt, bei den CBA-Verhandlungen möglichst eine Krankenversicherung rauszuhauen, denn ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass in den nächsten 5 Jahren eine Art gesetzliche Krankenversicherung in den USA Standard wird und ich weiß nicht, ob dann viel quasi doppelt abgedeckt ist und dann die NFLPA in die Röhre schaut.
Ja, und auch die Entwicklung, die wir momentan ja generell in Amerika in den Sportligen erfahren, ist ja auch der mehr Geld für die Spieler generell ausgeben in Garantien. Wir erleben das jetzt ja nicht nur, wir haben es so häufig angesprochen, der NBA, sondern wir erleben das jetzt auch mehr und mehr im Baseball, wo es im Grunde genommen ein, ja im Grunde genommen kein, nicht
ist. Ja, das ist doch immer schon alles garantiert, oder?
Ja, im Baseball generell alles garantiert, aber die Liga-Struktur war ja immer noch so ein bisschen eine andere. Also, dass du keinen wirklichen CBA hattest, der das so alles geregelt hat. Und da geht es jetzt mehr und mehr dahin, dass auch das geregelt wird mit einem wirklichen Salary Cap, das es ja auch in der MLB nicht wirklich gibt. Und ich glaube, es wird sich mehr und mehr dahin entwickeln, dass es schwieriger wird, Spieler im Grunde genommen, wenn man das jetzt mal so nennen darf, wie in der NFL auszunutzen, sprich ihnen relativ wenig anzubieten, ein großes Vertragsvolumen auf den Tisch zu legen, aber im Grunde genommen schon wissentlich ihnen wenig Geld auszahlen müssen. Ich glaube, das wird sich einfach ändern und das würde natürlich für die Spieler deutlich wichtiger sein, denn dann könnten sie privat deutlich besser vorsorgen, als dass irgendeine NFL-Versicherung jemals könnte.
Ja, also gerade, ich meine, in den anderen Ligen war das meines Erachtens immer schon so, also zumindest Baseball und Basketball, das garantiert ist.
Genau,
das ist nicht per CBA, sondern das haben die Spieler irgendwann selber rausgehandelt, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen, das wurde halt nie in dem Tarifvertrag festgeschrieben, das hat sich einfach so entwickelt. Wichtig für die Spieler ist es halt meines Erachtens, dass da auch ein bisschen Umverteilung geschieht mehr, dass halt mehr an das untere Ende der Low-Level-Spieler quasi gegeben wird und dafür an der Spitze dann ein bisschen weniger.
Ja.
Denn was hast du davon, wenn am Ende, keine Ahnung, 100 Spieler 30 Millionen im Jahr verdienen, aber dafür 30 Millionen 100 Euro so. Ne? Also natürlich eine halbe Million ungefähr. Das ist natürlich, die müssen nicht im Hungertuch nagen, aber irgendwie, meines Erachtens wäre das besser.
Ja, es ist natürlich schwierig, das zu realisieren. Die NFL ist halt die einzige Liga, die wirklich ein hartes Cap hat. Und das hat keine andere Liga, die NBA so ein bisschen.
Vor allen Dingen haben die sogar ein hartes Cap, das sie nicht komplett ausgeben
müssen. Ja, genau. Und die NBA hat ihre Luxury Tax und die MLB hat im Grunde genommen gar kein Cap, was eben wahrscheinlich sich ändern wird in der Zukunft. Aber dann kannst du eben halt einfach auch 5-Jahres-Verträge über 300 Millionen Dollar raushauen. Interessiert halt nicht. Also wir werden sehen, aber ich wie gesagt, Die Hoffnung ist einfach, Spieler, und das stimmt absolut, was du sagst, vor allen Dingen die am unteren Ende, deren NFL-Karrieren zwischen 1 und 3,5 Jahren liegen, oder sagen wir mal einer Woche und 3,5 Jahren liegen, einfach besser, schneller zu bezahlen, in dem Sinn, dass sie einfach garantiertes Geld auch bekommen und vor allen Dingen auch gegen Verletzungen besser geschützt werden.
Ja, ich habe, stimmt, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, ich habe neulich irgendwie eine Idee gehört, dass du Spieler, die auf der Injured Reserve landen, weiter normal bezahlst, wie es ihr Vertrag halt ganz normal sagt, wie es jetzt halt auch ist, ja. Aber dass du das Geld nicht mehr gegen das Cap rechnest.
Ja, das wäre eine Großartigkeit.
Kannst du natürlich auch ziemlich gut ausnutzen, wenn ich jetzt gerade wieder meinen Bill Belichick-Hut überziehe.
Ja.
Aber grundsätzlich finde ich, das ist eigentlich eine interessante Idee. Das müsste natürlich noch ein bisschen getweakt werden, dass du da irgendwie nicht so leicht rummauscheln mit kannst. Aber ja, das ist interessant.
Ist interessant. Wir sind natürlich, oder was das CBA angeht, ganz, ganz heiß und werden die alle News, die dementsprechend rauskommen, euch dann auch berichten. Kommen wir weiter, Christian, du kannst gerne nach jeder weiteren Spielbesprechung ein neues News-Nugget uns sozusagen vor die Füße werfen, das wir dann besprechen. Lass uns jetzt aber das nächste Spiel kurz angucken und zwar gehen wir weiterhin rückwärts in unserer Berichterstattung am späten Sonntagnachmittag. Hatten wir dann das Spiel der Los Angeles Rams bei den Dallas Cowboys. Für beide Teams ein extrem wichtiges Spiel. Ein Spiel, das sie nicht verlieren durften eigentlich. Die Cowboys haben das Spiel extrem dominiert. Das war ein sehr, sehr einseitiges Spiel. Dallas hat im Grunde genommen das gezeigt, was man eigentlich in den ersten Wochen der Saison bis eigentlich Mitte der Saison eigentlich von ihnen gewohnt war. Sie sind so ein bisschen ihrem Titel der besten Offense gerecht geworden, zumindest statistisch. Und haben 44-21 gegen LA gewonnen. Und LA hat zwar noch Chancen auf die Playoffs, aber im Grunde genommen hat es nicht mehr in der eigenen Hand, denn sie müssen jetzt hoffen, dass die Vikings durchgehend verlieren. Und ja, es war im Grunde genommen ein Abbild von den Los Angeles Rams, was wir im Grunde genommen die ganze Saison über gesehen haben. Nehmen wir jetzt mal die paar Siege raus.
Ja, Dallas verprügelt schlechtere Teams, ne?
Ja.
Und das ist der erste Sieg gegen ein Team mit einem Winning Record, zumindest zu dem Zeitpunkt, als sie gegen das Team gespielt haben, glaube ich. Ne? So war das. Also, weiß nicht, ob das für alle Teams immer noch gilt, gegen den sie gewonnen haben. Aber die LA Rams sind auch fern von all dem, was sie im letzten Jahr zeigen konnten. Das hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt. Insofern, ja, war es ein gutes Spiel für unser Fantasy-Team. Hey, Finale!
Stimmt.
Felix, das haben wir sehr gut gemacht. Wir müssen uns nochmal auf die Schulter klopfen.
Ja, wir haben mit 0,3 Punkten gewonnen, ja.
Ja, also Respekt an uns,
ja.
Und an alle, die für uns gespielt haben.
Ja.
Insofern sehr schön, aber was das Dallas-Team angeht, natürlich muss ich auch sagen, ich bin sehr traurig, dass eine Hoffnung von mir nicht mehr wahr werden kann, dass alle Teams in der NFC East mit 6-10 abschließen am Ende. Das wäre doch sehr unterhaltsam gewesen. Das ist jetzt leider vorbei, der Traum. Aber ja gut, ich muss auch manchmal Abstriche machen.
Ja, manchmal muss man Abstriche machen. Dallas 7-7. Jetzt in der kommenden Woche steht das Spiel an gegen Philadelphia. Im Grunde um das Spiel in der NFC East. Philadelphia, die neben den LA Rams jetzt noch sozusagen ja, eine Möglichkeit haben in der NFC auf die Playoffs. Das sind die beiden einzigen Teams, die jetzt noch nicht eliminiert sind oder im Playoff-Rang schon sind. Es ist extrem gruselig. Also sowohl Dallas hat die ganze Saison eine totale Achterbahnfahrt. Wir haben diese ganze Thematik mit Jason Garrett besprochen. Jerry Jones, der im Grunde genommen ja, jede Woche neu wieder irgendwas raushaut, was entweder die Spieler, Verträge oder eben auch Jason Garrett in Frage stellt. Es ist ein unglaublich ja, schwieriges Pflaster momentan in Dallas. Dallas, du sagst es richtig, spielt gut gegen vermeintlich schwächere Teams oder Teams, die einfach nicht gut drauf sind in dem Moment, hat aber extrem große Probleme gegen Teams, die ihnen was so ein bisschen auch entgegensetzen können, vor allen Dingen in der Defense. Und dann spielen sie jetzt gegen Philadelphia, die mit Ach und Krach in Washington gewinnen. Und im Grunde genommen noch viel, viel desaströser dastehen. Und diese NFC East ist wirklich, ja, vor ein paar Jahren war das mal so eine wirklich, wirklich
Powerhouse
Division mit den Eagles, mit den Cowboys und dann auch noch den Giants. Und mittlerweile ist es wirklich traurig. Das einzige Schöne in der NFC East war für mich jetzt das Abschiedsspiel von Eli Manning, der nochmal im MetLife Stadium gewinnen durfte.
Gott sei Dank wieder 50-50, ne?
Ja, Gott sei Dank.
117-117 Siege, Niederlagen.
Rekord wieder ausgeglichen so ein bisschen, aber alles andere in der NFC East ist einfach wirklich traurig und das kommt jetzt wieder dieses ewige Thema, wie sollst du eigentlich so ein Playoff Ding strukturieren? Jetzt hast du ein Team wie die Dallas Cowboys, die vor San Francisco sitzen, obwohl sie 4 Niederlagen mehr auf dem Konto haben, die vor Minnesota sitzen. Das ist schwierig und vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, dass dann diese Teams, die deutlich besser in der Regular Season gespielt haben, nach Dallas reisen müssen. Also das ist für mich ein unglaublicher Ungerechtigkeitsfaktor, will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist halt nicht ganz fair in einer Liga, die ja eigentlich, wenn sie sich selber so ein bisschen so ein Grundgesetz schreiben würde, sagen würde, unser erster Artikel ist, wir wollen total fair und ausgeglichen sein für alle Teams. Funktioniert das im Grunde genommen nicht. Und Dallas ist halt für mich das One-and-Done-Team. Also viele, die jetzt sagen, okay, mit der Offense, da können wir, wenn das gut läuft, na, dann kann das funktionieren, dann kann selbst Dallas noch in den Super Bowl kommen. Ganz ehrlich, nee. Also, ich wüsste nicht wie. Also,
ich weiß nicht, ob da mein sich im Keller versteckender Fanboy so ein bisschen durchgeht. Aber ich weiß nicht, ich sehe schon einen Weg für Dallas, das tatsächlich in den Super Bowl zu schaffen. Auch wenn ich jetzt nicht dran glaube, so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber ich finde, dass alle Teams in der NFC und auch alle Teams, ich, ja, keine Ahnung, irgendwie gibt es in diesem Jahr kein wirklich überragendes Team.
Baltimore.
Nee. Es ist im Moment definitiv das beste Team, aber ja, es ist für mich nicht angreifbar. Also nicht angreifbar,
okay.
Meine Meinung. Das ist die Sache.
Okay, gab es jemals ein Team, das nicht angreifbar war?
Also mindestens die 07 Patriots, oder?
Ja, die dann gegen die, 6-10 Giants verloren haben.
Ja gut, das war ja ein Super Bowl. Also ne, du kannst sie ja nicht angreifen, wenn sie nicht noch ein Spiel zu spielen haben. Okay. Ne? Also insofern, nein, keine Ahnung, mein Gedächtnis ist auch jetzt auch nicht so das Prickelndste, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere. Letztes Jahr gab es da ein Team, nee, da habe ich zumindest nie daran geglaubt, dass die Patriots nicht gewinnen würden.
Naja.
Aber auch da ist wieder Fanboy. Insofern, keine Ahnung, wovon ich rede. Wörter halt, ne?
Wörter halt. Aber da finden Sie da Sports Talk Radio. Ist ja gespickt mit unglaublichen, wunderschönen.
Sollen wir jetzt anfangen zu schreien, Felix?
Nee, das noch nicht. Das machen wir in der Offseason. Aber genau. Dallas, wie gesagt, gewinnt. Und jetzt gibt es eben das große, große Finale gegen Philadelphia. Ich bin sehr gespannt. Das wird natürlich ein extrem, extrem spannendes Spiel am kommenden Sonntag. Ist, glaube ich, in einem späten Nachmittagfenster. Sprich, genauso wie jetzt eben auch das LA-Spiel. LA, vielleicht, Christian, wir haben es oft genug angesprochen, vielleicht noch ein, zwei Sätze. Große Enttäuschung natürlich insgesamt. Wir haben häufig darüber gesprochen, ein Team, das extrem das Cap, das Team sozusagen aufgebaut hat, mit vielen wenigen, die sehr, sehr viel vom Cap auffressen. Und top-heavy gebaut ist, im Grunde genommen Win-Now-Modus ist, Jared Goff, der eine große Vertragsverlängerung bekommen hat, die logischerweise marktentsprechend ist, aber diese Saison komplett auseinandergefallen ist. Man kann es jetzt irgendwie den Super Bowl Blues nennen oder vielleicht auch einfach Sean McVay, den wir häufig kritisiert haben, weil eben doch nicht so dieses Offensive Genius Mastermind in der Lage war, diese Saison irgendwie anders zu gestalten. Denn auch wieder gegen Dallas haben sie im Grunde genommen genau das gemacht, was wir von ihnen kennen. Also man sieht eben sehr, sehr wenig, wo man sich jetzt wirklich überrascht selber, wo man sich so denkt, okay, wow, das ist jetzt mal was anderes. Aber im Grunde genommen, es ist sonst immer das Gleiche. Man versucht, den Lauf zu etablieren mit Todd Gurley. Das funktioniert nicht. Klar, die Offensive Line spielt nicht so wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben sie, glaube ich, fast alle Spiele in der gleichen Konstellation gespielt mit guten O-Linern. Jetzt ist es eben durchgeschaffelt worden, konnten nicht alle halten. Viele Verletzungen, aber das funktioniert nicht. Das Play-Action-Passing funktioniert nicht. Die Bootlegs von Jared Goff sind irgendwie durchschaut und Defenses wissen, wie sie das verteidigen müssen. Und selbst Johnny Hacker scheint irgendwie auch nicht mehr so die große Überraschung zu sein, wenn er dann mal den Ball wirft. Also irgendwie alles sehr pedestrian, was die da machen.
Ja, pedestrian trifft es eigentlich ganz gut. Todd Gurley, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er aufgespart wurde fürs Ende der Saison, denn es ist ja das laufende Thema, dass sein Knie kaputt ist oder chronisch
angeschlagen, ja.
Knochen auf Knochen, wie es dann immer so schön heißt. Ja, aber das Laufspiel ist nicht die Stütze, die es im letzten Jahr war. Und ohne das Laufspiel, gut, es gibt es häufig unter den Analytic-Guys bei Twitter, sind tatsächlich, glaube ich, alles Guys, die Debatte darum, beziehungsweise die machen sich darüber lustig, wenn ein Mensch sagt, dass man das Laufspiel benutzen muss, um das Play-Action-Passing zu ermöglichen, denn sonst würde die Defense nicht anbeißen auf das Play-Action-Passing. Nö. Dann gibt es auf der anderen Seite die Analytics-Fraktion, die sagt, das sei alles Quatsch, du kannst auch nicht einmal gelaufen sein, Play-Action funktioniert immer. Es gibt keine Indikatoren dafür, dass du quasi ein gutes Laufspiel haben musst, damit Play-Action funktioniert. Ja, Analytics ist nicht die Lösung für alles, aber es kann in vielen Bereichen, glaube ich, hilfreich sein und die Rams.
Ja, du brauchst halt einfach, Football ist halt immer noch ein Spiel, egal wie sich das weiterentwickelt oder entwickelt hat, durch Regeln etc., durch den Spielfluss. Du brauchst halt immer noch ein Laufspiel. Du brauchst es halt.
Tja, weiß ich nicht.
Ja, du kannst.
Natürlich brauchst du das, klar.
Du kannst natürlich, versuchen, nur zu werfen. Es wird halt, glaube ich, auf Dauer. Es ist halt.
Nein, natürlich, ein Laufspiel ist.
Du brauchst mit Sicherheit nicht. Drei deiner bestbezahlten Spieler müssen mit Sicherheit nicht deine Running Back sein, keine Frage. Man sieht es jetzt bei den Teams, die erfolgreich laufen, die haben keine designierten Franchise Running Backs, die sehr, sehr viel Geld.
Lamar Jackson, bekommen. Oder?
Sind seinem Rookie-Deal. Aber du brauchst trotzdem ein Laufspiel, keine Frage.
Ja. Ja.
Du brauchst kurze Conversions, wenn du ein drittes Und da Down hast oder selbst.
Ja, die Frage ist, jetzt können wir gleich das Semantics-Segment anfangen, Felix. Ja. Was ist ein Lauspiel? Was meinst du, wenn du sagst, du brauchst ein Lauspiel? Brauchst du ein Lauspiel, das funktioniert, wenn du, um das Spiel zu closen quasi? Ne? Also, dass du sagst, okay, viertes Quarter, 8 Minuten auf der Uhr, wir führen mit 7 Punkten und wir wollen einfach nur möglichst viel Clock burn. Ist das, was du meinst mit einem Lauspiel? Oder meinst du mit einem Lauspiel, okay, wir können ohne Probleme First and Ten laufen und sind uns sicher, dass wir mindestens 3,5 Yards oder so generieren und nicht irgendwie sogar noch Yards verlieren. Also das ist so.
Ja, eigentlich unabhängig davon. Ich finde, du brauchst ein Laufspiel aufgrund mehrerer Faktoren. Du brauchst ein Laufspiel einerseits, um kurze Yardage-Situationen überbrücken zu können. Du brauchst ein Laufspiel, weil es halt, wenn es, sagen wir mal, gut funktioniert, effektiven Raumgewinn bringt, einen sicheren Raumgewinn bringt. Du brauchst ein Laufspiel vor allen Dingen auch, um die gegnerische Defense so ein bisschen bestimmen zu können. Denn egal, was los ist mit deiner, du kannst als Offense quasi das Personal bestimmen, was die gegnerische Defense aufs Feld bringen muss. Und wenn du eben mit einer Run-Heavy-Formation auf dem Spielfeld bist, wird die Defense dementsprechend kontern. Und das ist quasi so der Effekt von Play-Action für mich. Es ist nicht, dass muss dreimal erfolgreich gelaufen sein, damit Play-Action funktioniert. Das ist nicht der Fall. Daran glaube ich auch nicht. Ich glaube aber, dass du mit deinem Personal, was du aufs Feld bringst, dementsprechend die Defense in Zugzwang bringst. Und quasi die muss dann entscheiden, okay, verteidigen wir den Lauf oder machen wir eine Mischung oder bleiben wir bei dem Pass? Und dann hast du halt die Möglichkeit, das zu bestimmen. Du hast quasi mehr Möglichkeiten, den Gegner oder die gegnerische Defense und dessen Personal zu bestimmen.
Ich weiß immer noch nicht, was ein gutes Laufspiel ist, ja, nach deiner Definition.
Ja, aber ein gutes Laufspiel ist, ich weiß es nicht, ich würde es nicht an 4, 4,5, 5 Yards pro Carry festmachen. Ich würde einfach nur sagen, ein gutes Laufspiel ist gut, wenn du in den entscheidenden Situationen, wenn du es brauchst, dich darauf verlassen kannst.
Das, ja, gut, aber es ist.
Es ist schwierig, also keine Ahnung, das ist, was ist ein guter Pass, keine Ahnung, wenn er gefangen wird, ja, dann muss aber nicht, aber ein gutes Laufspiel ist, wenn ich 3. und 2 habe und ich kann laufen und ich habe 3. und 3 und ich kann laufen und die Defense weiß, ich laufe, das ist ein gutes Laufspiel.
Ja gut, aber da würde ich sagen, das brauchst du nicht, das ist nice to have, aber das ist Overkill, also beziehungsweise kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie dein Team aufgestellt ist. Klar, ne? Ich meine, wenn du Josh Rosen als Quarterback hast, dann wäre es natürlich ganz schön, wenn du dann das Laufspiel hättest, das so gut wäre. Aber falls es hört, bei mir fängt es gerade an zu regnen in der Dachschräge.
Oh, das ist ja romantisch.
Ja, so ein bisschen, ne? Mhm. Ich mache gleich ein Lagerfeuer an. Ach ja, komm, lass uns die Diskussion verschieben. Wir haben ja noch ein paar andere Semantik-Gespräche vor uns.
Okay, also du meinst, man braucht kein Laufspiel. Denkst du denn nicht, dass du quasi...
Man braucht kein gutes Laufspiel, also man braucht kein überragendes Laufspiel.
Ja, okay, ich sag auch nicht, man braucht ein überragendes Laufspiel. Du brauchst aber...
Ja, aber wenn du gut sagst, dann meinst du ja wahrscheinlich wieder Top...
Nein, ich meine damit...
16 oder was?
Nein, ich meine auch nicht Top 10. Ich meine auch nicht, deswegen meine ich ja, es gibt für mich kein Average, wo ich sage, oh, das ist top, oder ich brauche mindestens immer 130 Yards Rushing pro Spiel. Das reicht auch, wenn ich nur 40 habe, und das kann trotzdem gut sein, weil ich einfach damit mehrere Dimensionen in meiner Offense habe, mit der ich quasi die Defense teilweise diktieren kann, in dem, was sie aufs Feld schickt. Und das ist halt einfach ein großer Vorteil.
Ach Felix, wir kommen hier nicht weiter. Ich würde jetzt gerade sagen, das hat ja auch mit Playcalling zu tun, mit Personnel Groupings und mit Mindgames, dass Coaches gegeneinander führen. Und dann ist ja, da ist ja dann quasi das Laufspiel selber nicht mehr so wichtig, beziehungsweise das Personal.
Nee, also aber für mich geht es ja darum, dass du es brauchst. Ob du jetzt läufst im Finale oder nicht, aber du brauchst es. Das ist mein Punkt. Guck mal, gehen wir weiter.
Ich sage als Abschließendes dazu, du brauchst kein Laufspiel, das die Defense dazu zwingt, 8 Personen in die Box zu stellen. Also mit 8 Spielern quasi nah an der Line of Scrimmage zu stehen und um den Lauf zu verteidigen. Hm. Ich glaube, das ist Overkill.
Overkill. Wir werden da uns da vielleicht auch nicht so schnell einig. Ich
bin die ganze Woche hier.
Ja, genau. Gehen wir weiter. Du hast damit dein News-Item verspielt. Geh mit zum nächsten Team. Wir haben so ein bisschen übersprungen, das Fumble Interception Party Festival, was wir in Pittsburgh sehen durften. Buffalo sichert sich einen Playoff-Spot. Buffalo gewinnt in Pittsburgh. Wie gesagt, ein Spiel, was angetrieben, unterhalten wurde von vielen, vielen Turnovern, vor allen Dingen natürlich auf der Seite der Pittsburgh Steelers, aber auch die Bills haben sich nicht lumpen lassen und einen oder anderen Fumble rausgehauen. Nicht unbedingt sehr, sehr ansehnlich das Spiel, aber es unterstreicht so ein bisschen auch die Buffalo Bills, die extrem stark sind in der Defense, vor allen Dingen Tre'Davious White, der kann man vielleicht sagen, nicht nur, weil er jetzt eben genauso viele Interceptions hat wie Stephon Gilmore, aber mit ihm wahrscheinlich die beiden besten Cornerbacks in der Liga zu sein scheinen, der auch 2 Interceptions hatte in dem Spiel und Buffalo sich damit ja fest zementiert da im Playoff-Spielfeld und jetzt
permanent.
Ja, permanent. Und jetzt nach New England reisen wird, um da gegen die Patriots anzutreten.
Ja. Da wird es nochmal sehr, sehr spannend werden für alle Buffalo-Fans, denn es geht tatsächlich nur um die Division. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal der Fall war, dass es in Woche 16 die Division noch nicht geklärt war für die Patriots. Also sonst habe ich das Gefühl, dass so spätestens Mitte November immer Nike mit ihren T-Shirts und Cappies rauskommen. Das verzögert sich in diesem Jahr. Zum einen aufgrund der nicht so ausgeprägten Dominanz der Patriots, auf der anderen Seite die Stärke der Buffalo Bills Defense, die sie sehr lange in diesem Rennen hält und auch in die Playoffs tragen wird. Und ja, möglicherweise auch sehr weit in die Playoffs tragen wird, auch wenn ich großer Freund von Josh Allen bin, auch wenn er Sprünge nach vorne gemacht hat in diesem Jahr, aber ja, ich schüttel noch sehr häufig den Kopf.
Ja, definitiv. Also er wird mit Sicherheit nicht das Team so tragen können, dass sie in den Playoffs Erfolge haben werden. Das wird die Defense machen, die wirklich extrem stark ist. Wir haben in den letzten Wochen auch häufiger mal schon über sie gesprochen. Es wird wirklich sehr, sehr spannend. Also ich erwarte im Grunde genommen ein Spiel wie damals in Woche 3 oder 4 zu Beginn der Saison, das Spiel in Buffalo, als vor allen Dingen auch Allen noch deutlich schlechter war, muss man sagen.
Ich glaube, der ist jede Woche für was gut. Also.
aber schon damals im Grunde genommen die Buffalo Defense, ja, die Patriots so klein gehalten hat, dass das Spiel bis zum Ende offen war, One-Possession-Game war und man muss vielleicht das Gleiche jetzt auch für das Spiel am kommenden Samstag erwarten, dass das Spiel eben so lange offen sein wird, denn so, wir können jetzt gleich auch über die Patriots sprechen, wie die Patriots spielen, trotz des Sieges gegen die Cincinnati Bengals, kann man nicht erwarten, dass sie das Spiel mit einer großen, großen Führung irgendwie schon früh für sich entscheiden können. Oder denkst du
ja,
anders?
Ich glaube, im Moment ist die Perspektive, die die Patriots auf Erfolg haben, die, dass sie opportunistisch in der Offense sind und mit den Takeaways der Defense quasi auch entsprechend umgehen und die Takeaways dann quasi auch in bestenfalls 7 Punkte ummünzen. Und das haben die Patriots jetzt diese Woche zumindest in Teilen zeigen können. N'Keal Harry zwingt sich weiter auf, hat, glaube ich, diese Woche auch extrem viel gespielt. Also der First-Round-Pick, wir sind ja nicht im Petspot, das muss ich vielleicht auch noch mal kurz gröber erklären, der jetzt Dorsett, glaube ich, ziemlich stark abgelöst hat. Ich weiß nicht, ob vielleicht Verletzungen damit reingespielt haben oder ob es ein Gameplan specific thing war. Aber ja, grundsätzlich hat dieses Spiel mir von den Patriots gegen die Bengals doch mehr Hoffnung gemacht, auch wenn die Bengals eine, nicht so gute Defense haben und auch nicht so ein gutes Team insgesamt sind. Und dass deswegen vielleicht das Gefühl, das ich dort vermittelt bekommen habe, vielleicht auch relativ wenig wert ist auf lange Sicht. Aber wenn die Patriots es schaffen, die Turnover, die die Defense irgendwie alle Nase lang produziert, außer in den Niederlagen, die sie in diesem Jahr hatten, auch verwandeln zu können, dann ja, das muss der Plan sein der Patriots und auch dann wird es möglich sein für sie wieder sehr weit zu kommen.
Genau.
Allerdings ist das eine ungewohnte Position auf diese Art und Weise.
Das Schöne oder das Interessante ist ja für diese Partie am Samstag, das Gleiche kannst du im Grunde genommen auch vice versa über die Buffalo Bills sagen. Auch da hast du eine Offense, die nie wirklich in Fahrt gekommen ist, die auf den Skill-Positionen, vor allen Dingen auf der Wide-Receiver-Position Talent vermissen lässt. Cole Beasley ist mit Sicherheit gut, aber welches Team oder welche Offense möchte sich auf den Slot-Receiver nur verlassen? In Klammern New England. Dann haben wir John Brown, der okay ist, er ist irgendwie so der Decoy und der ist irgendwie so der, ja, aber auch
Devin Singletary könnte halt ein X-Faktor werden. Ne?
Genau. Also
die Patriots Run-Defense hat sich häufig als sehr löchrig erwiesen, auch diese Woche, zumindest zu Beginn des Spiels gegen Cincinnati, hat Joe Mixon eigentlich machen können, was er wollte. Das ist ja ist natürlich auch relativ sicher, wenn du den Ball aus Josh Allens Händen nimmst, dann kann er auch nicht verlieren.
Genau, und die Buffalo... Das ist
vielleicht auch ein bisschen zu despektierlich, aber so im Groben und Ganzen. Wir sind ja hier, Sports Talk Radio, da müssen wir auch despektierlich.
Ja, ab und zu müssen wir auch mal, genau, sehr unangenehm werden. Nee, aber die Buffalo Defense, die macht ja im Grunde genommen das Gleiche, was New England Defense macht, also ist extrem stark, produziert extrem viele Turnover, die Secondary ist brandgefährlich, wie gesagt, Stephon Gilmore ist wirklich, ja, also kann man, ich weiß nicht, da kann man nicht mehr lobende Worte finden. Gleiches gilt eben auch für Tre'Davious.
Player of the Year?
Ja.
Was meinst du?
Für mich schon. Also auf der Position, so wie Stephon Gilmore da spielt, es ist ja auch, es sind immer Floskeln, aber dieses, er spielt jede Woche gegen den stärksten Receiver des Gegners. Er travelt quasi mit ihm. Er ist nicht so wie Sherman in seinen besten Tagen, dass er quasi nur die eine Seite des Spielfelds hat, sondern er läuft quasi mit dem Receiver mit, egal wo der aufgelined ist, ist er in der Slot oder nicht. Er spielt auch, wenn es sein muss, gegen den Tight End, wenn das die größte Waffe des Gegners ist. Also das ist schon extrem, was Stephon Gilmore macht. Vor allen Dingen, weil er einfach immer zu wissen scheint, was der Gegner macht oder was der Quarterback macht, bevor es der eigene Receiver weiß. Und das finde ich halt extrem beeindruckend bei ihm. Und so ein Receiver hatten die Patriots selbst mit Darrell Revis nicht seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, Ty Law vielleicht, aber die Defense generell ist die beste, die New England hier hatte. Das Special Team ist, abgesehen jetzt von der... Ist
auch 0-3, 0-4? Das kann ich nicht beurteilen.
Ja, keine Ahnung, aber das Special Team auch, jetzt mal abgesehen von dem Kicking-Problem, ist so gut wie noch nie. Einzig die Offense, die sonst immer so gut war, hat halt Probleme. Wir können vielleicht nochmal kurz jetzt, wir müssen ja nicht großartig über das Bengals-Spiel sprechen, vielleicht die Personalien jetzt für das kommende Spiel. Julian Edelman, der hat gerade
angeschlagen.
Go-To-Guy, der extrem verletzt aussah. Verwirrend für mich, dass Bill Belichick ihn hat spielen lassen, der eigentlich sonst eher vorsichtig ist, was sowas angeht, um seine Spieler vor allen Dingen zu schützen. Beziehungsweise sie fit zu halten für die wichtigen Spiele in der Saison. Wird interessant sein, ob er jetzt in einer kurzen Woche fit sein kann.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Julian Edelman ist ein extrem hart im Nehmen der Spieler.
Ja, das sind auch meistens die wirklich sehr, sehr wenig auf ihren Körper geben.
Ja, also der wirkt schon sehr rücksichtslos, was das angeht. Er hat eine Schulterverletzung, die er irgendwie die ganze Saison schon zumindest gefühlt hat. Ich glaube, vielleicht seit Woche 3 oder so ist er damit immer wieder auf dem Injury Report gelandet. Mhm. Darüber hinaus jetzt die Knieproblematik, wo er wohl eine Patellasehnenproblematik hat. Das kann halt von bis sein, also von sehr einschränkend bis zu, okay, kann man mit leben, muss man ein bisschen managen. Scheint aber eine Sache zu sein, die in dieser Saison nicht mehr weggehen wird bei ihm. Und bestenfalls wäre es natürlich so, dass es ihn nicht super einschränkt. Auch wenn ich bei dem Spiel schon das Gefühl hatte, dass er limitiert war.
Absolut, er konnte im Grunde genommen teilweise gar nicht wirklich beschleunigen. Also das, was ihn ausmacht, weswegen er so gut ist, wie er ist, weswegen er der amtierende Super Bowl MVP ist, das hat man halt nicht gesehen. Und man sieht da, das ist immer ganz schön zu sehen, finde ich, diese Connection, die ein Quarterback mit einem Receiver aufbaut, hat man da wirklich zu einem perfekten, als perfektes Beispiel gesehen, wenn der Receiver nicht kann, nicht das kann, was er quasi in 5000 Practice Reps vorher gemacht hat. Und das hat man in dem Spiel häufiger gesehen, dass Edelman einfach die Route nicht so laufen konnte, wie es geplant ist oder einfach nicht schnell genug war und dass der Ball dann eben einfach ja, niemals bei ihm ankommen konnte. Es wird interessant sein, also vor allen Dingen jetzt gegen Buffalo, die ja auch vor allen Dingen gegen jemanden wie Julian Edelman in der Vergangenheit auch immer sehr, sehr gut gespielt haben, wird es sehr spannend sein, wie New England das vielleicht kompensieren kann und ob er überhaupt vielleicht auch spielt. Vielleicht kann er auch nicht spielen. Vielleicht entwickelt sich das Ganze noch schlechter, als wir es jetzt momentan abwägen oder erörtern können. Da gibt es jetzt ja nach gewohnter Manier von den New England Patriots noch keine weiteren Informationen zu Edelman.
Im Zweifel machen die Patriots einfach jede Offensive Possessions einen Kneel-Down
ja.
Und punten dann und hoffen, dass sie dann Turnover im Plus-Bereich generieren können.
So ungefähr.
So quasi die Anti-Coach, Highschool-Coach-Geschichte, der nie puntet, ne?
Genau. Von nie punten zu immer nur punten. Wenn wir noch
oder Tom Brady puntet das ganze Spiel durch.
Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Immer ein First Down. Oh Gott,
ja. Devin Hodges, der Quarterback der Pittsburgh Steelers, soll auch...
Unangefochten.
Wie unangefochten?
Nein, also er wurde heute wieder bestätigt, glaube ich, als Starter.
Genau, er wurde wieder bestätigt für Woche 16. Die Pittsburgh Steelers, die ja auch immer noch im Playoff-Rang und Drang sind, auf dem letzten Platz in der AFC, halten sie noch fest. Das wird sehr, sehr interessant sein. Jetzt gegen die Jets wird natürlich ein spannendes Spiel. Ja, man würde es ihnen wünschen. Auf der anderen Seite...
Auch nicht.
Auch nicht, weil das könnte dann noch böse
enden. Ja, so halb, ne?
Ja,
ja, also Pittsburgh ist, die Defense ist ein krasser Turnaround in diesem Jahr. Die Offense ist so opportunistisch, wie sie sein kann, so von ihren Fähigkeiten her.
Ja.
Juju ist ja auch irgendwie in and out, also Juju Smith-Schuster insofern. Es ist schon eine relativ beeindruckende Leistung, was die Defense der Pittsburgh Steelers in diesem Jahr schaffen kann, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also Watt macht da auf jeden Fall einen extrem starken Job. Auch einer, der zumindest genannt werden müsste als Defensive Player of the Year.
Devin Bush, vielleicht nicht als DPOY, aber vielleicht muss ich da ein bisschen Kreide fressen, denn ich war ja sehr kritisch bei dem Trade-Up zu, ich glaube, Pick 10 war das ja. Im Draft, ne?
Genau.
Muss ich auf jeden Fall schon mal so vorsichtig ein bisschen Kreide essen. Mhm. Geht das überhaupt im Deutschen?
Ich weiß nicht, das macht doch nur der Wolf bei den sieben Geißlein, ne? Ja, das könnte bei dir passen, weil du meinst ja, deine Stimme soll heute etwas wegen deines Chantix-Entzugs.
genau.
Wenn wir die AFC dann nochmal ein bisschen abrunden wollen, Christian, verbinden wir dann vielleicht auch mit einem oder anderen News-Nugget, wenn wir zum Beispiel über Kansas City sprechen, die im Schnee gewonnen haben gegen Denver. Da müssen wir jetzt gar nicht groß über das Spiel sprechen, aber... Terrell Suggs, da gibt es News, denn den haben die Kansas City Chiefs aufgenommen vom Waiver.
Genau, nachdem Arizona ihn rausgeschmissen hat, hat Terrell Suggs voller Überzeugung gesagt, er würde sich nur bei den Baltimore Ravens auch nur ansatzweise auf die Idee kommen, noch weiterzuspielen. Ansonsten meldet er sich einfach gar nicht zurück. Kaum wurde er von Kansas City, New Orleans, wer war noch dabei? Kansas City, New Orleans... Houston, glaube ich, ne?
Könnte sein, ja. Ich bin mir nicht
und
mehr sicher.
Und Seattle, glaube ich. Die vier Teams haben alle einen Waiver-Claim für ihn eingelegt. Kaum ist das passiert, hat er gesagt, oh ja, vielleicht doch. Spiele ich doch noch ein bisschen weiter.
Ja, oh, da ist ja die Möglichkeit, einen Super Bowl zu gewinnen.
Genau.
Ja, interessant.
Also das typische Ding. Ist ja auch alles okay. Ich meine, hättest du jetzt Bock, irgendwie bei Miami zu landen oder so und dann da einfach nur zwei Wochen rumzugammeln?
Ja, Aqib Talib hat, glaube ich, eine ganz gute Zeit.
Ja gut, der ist auf Injured Reserve, der würde ja so oder so, egal wo er ist, rumgammeln.
Ja, aber...
Ja, Entschuldigung, der gammelt natürlich nicht rum, der macht natürlich Rehab und so weiter. Aber
Christian, du kannst eine ganz große Strafe bekommen, wenn du nicht zu deinem Rehab-Termin erscheinst.
Nee, nur in der Offseason.
Ja, und nur bei Tom Coughlin. Kommen wir gleich auch noch zu. bei Kansas City muss man vielleicht noch kurz erwähnen, Alex Okafor.
Okafor?
Genau. Ich weiß nicht, gibt es da was Neues? Er sollte gestern ein MRI bekommen, wegen seiner möglichen Season-Ending-Injury.
Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hindeutest. Für mich war das relativ sicher, dass er auf der Injured Reserve landet und mit einem Pectoral Injury, also Brustmuskelriss.
Ja. Also, okay, ich hatte jetzt nur die letzte Info war, dass er nochmal ein MRI bekommen soll und dass Kansas City wirklich befürchtet, dass er für den Rest der Saison ausfallen wird, aber dann scheint es wohl schon bestätigt zu sein, okay. Wir hatten jetzt Houston angesprochen. Ich weiß nicht, ob du da noch zu dem Spiel noch was sagen möchtest. Es war ein bisschen unschön das Ende für Tennessee, als Tannehill gesackt wurde und die Zeit runtergelaufen ist und sie dann noch diese eine Sekunde gern gehabt hätten, ihnen aber nicht zugesprochen wurde. Ich weiß auch nicht, ob sie dann nochmal so ein Miami Miracle abgezogen hätten. Hätte natürlich sein können, ne? Ich weiß nicht, auch letzte Saison Tannehill, der das gemacht hat.
War der nicht letzte Saison auf der Injured Reserve auch?
Na, ich weiß es nicht.
Nee, Matt Moore ist schon 2 Jahre her, ne?
Ja. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall
hatten Jake sie. Jake Cutler 3 Jahre? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr genau.
Hatten sie keine Zeit mehr, um das zu machen? Bisschen sehr, sehr skurril, diese Situation, aber okay.
Ja, so ist es halt. Also, Tennessee, auch wenn es ein schöner Lauf ist, ja gut, auch für sie ist noch nicht vorbei, aber ich glaube nicht so richtig dran. Irgendwie, auch wenn ich das Team sehr sympathisch finde, ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich immer so ein halber Tennessee-Fan, aber irgendwie sind sie nicht überzeugend. Also fehlt so das Klatsch-Gehen.
Ja, das kann man wohl so sagen. Ziemlich unklatsch waren auch die San Francisco 49ers, wenn wir wieder zurückspringen in die NFC, die diesen großen Sieg feiern in New Orleans im Spiel der Saison, auf die Position einspringen und dann verlieren sie zu Hause gegen die schon lange eliminierten, von den Playoffs natürlich nur, eliminierten Atlanta Falcons, die jetzt laut ihrem Quarterback Matt Ryan alles versuchen, um Dan Quinn den Head Coach zu halten, weil sie jetzt irgendwie irgendeinen Spirit entdeckt haben, der ihnen zumindest ja, ein relativ erfolgreiches letztes Saison-Drittel beschert. Julio Jones so spielt, wie man es sich eigentlich ja, die ganze Saison gewünscht hat, beziehungsweise natürlich gedacht hat, dass er eigentlich immer so performen müsste, Touchdowns fängt. Aber das ist ja schon ja, etwas längere Zeit. Im Grunde seit Kyle Shanahan weg ist schwierig geworden, Touchdowns mit ihm zu erzielen. Und jetzt gewinnen sie gegen Kyle Shanahan in San Francisco und fügen den 49ers eine extrem, extrem bittere Niederlage ein, die jetzt auf dem 5. Platz im Playoff-Ranking nur noch sind.
Ja, ich würde sagen, Atlanta zeigt eigentlich sein wahres Gesicht. Vielleicht?
Ja, ich meine, ich war ja die ganze Saison über extrem enttäuscht über Atlanta.
Ja, ich glaube, das waren wir beide, ne? Auch weil wir Julio Jones natürlich im Team haben. Calvin Ridley auf Injured Reserve jetzt gelandet, umso besser für uns. Aber ja, weg von Fantasy, das ist nicht unser Thema im Podcast, immer nur am Rande. Ja, die Falcons hatten natürlich auch ein paar knappe Spiele dabei, wurden dann ganz schnell zur Lachnummer der ganzen Liga. Die ganzen Geschichten seit dem Super Bowl gegen die Patriots und seit dieser herben Niederlage, also schon wirklich schon fast tragisch für das Franchise gewesen, haben sie nie wieder zurückfinden können. Das wurde alles immer wieder gesagt und gesagt und ich habe es vielleicht auch ein, zwei Mal gesagt. Aber Qualität ist halt schon da im Kader, ne?
Ja.
Und die scheint sich jetzt so ein bisschen zusammengefunden zu haben. Und wenn sie dann auch für Dan Quinn spielen, ja,
ich find, das
klug ist am Ende, weiß ich nicht. Aber
ja, es sind natürlich auch immer alle so Lippenbekenntnisse, ne? Wir wissen ja. Das zu genau von Profisportlern, die gerne irgendwie das Emblem ihres, im Fußball ist es ja häufig, ihres Vereins küssen oder sagen, wir strengen uns jetzt voll an, für den Trainer zu spielen, dann wird der Trainer gefeuert und 3 Wochen später ist es irgendwie so, ja, der Trainer war auch irgendwie ein bisschen das Problem, wir sind jetzt voll happy, dass wir den neuen Trainer haben.
Voll der Verräter, dass er jetzt zum anderen Team in derselben Division gegangen ist. Ne?
Genau. Also das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Klar, es freut mich für Atlanta, dass sie zumindest noch so einen guten Abschluss finden können für eine traurige Saison insgesamt logischerweise. San Francisco, ja, weiß ich nicht. Du denkst dann eine Woche, yo, Jimmy Garoppolo hat jetzt das gezeigt, was er zeigen musste irgendwie mal, um sozusagen die Kritiker ein bisschen verstummen zu lassen. Und jetzt verlieren sie zu Hause, was natürlich jetzt nicht die Schuld nur war von Jimmy Garoppolo, aber verlieren einfach zu Hause insgesamt keinen guten Auftritt. Auch der Defense, die ja so stark war über die komplette Saison hin, dass sie da am Ende noch die Touchdown zulassen. Ja, es wird jetzt, wie gesagt, interessant. Also gegen LA, das ist natürlich jetzt ein Spiel. LA spielt jetzt alles oder nichts. Ich weiß nicht, was das bedeutet für LA, aber zumindest müssen sie jetzt natürlich alles gewinnen, hoffen, dass Minnesota verliert und gegen den Rivalen aus der eigenen Division ihnen vielleicht noch ein bisschen das malig zu machen. Ja, wird interessant sein, auf jeden Fall am Samstag, das späte Spiel. Das ist eigentlich auch schön, sich das dann sonntagmorgens anzugucken mit dem Game Pass. Ne?
Ja, das ist tatsächlich ganz schön. Manchmal frage ich mich, ob ich mir mehr Timeslots wünschen würde für die Spiele oder weniger. Und ich bin mir da nie so ganz sicher, denn eigentlich finde ich schon deutlich schöner, Spiele live zu gucken. Mhm. Und eigentlich wäre so ein weiteres Fenster schon auch praktisch, finde ich. Nehmen wir mal jetzt jeden Samstag, finden nochmal zwei Spiele statt.
Oh nee, da kannst du ja gar nichts mehr unternehmen.
Ja, die musst du dann ja nicht immer gucken. Also das ist, also ich würde es dann, glaube ich, schon so handhaben, dass ich dann halt Spiele, die sehr spannend sind, dass ich mir die dann auch versuchen würde, live anzuschauen. Aber wenn es dann halt so Öselspiele sind, sag ich mal, dass du die dann auch einfach so behandeln würdest, als wenn die quasi Sonntag nebenbei laufen würden. Ne? Mhm. Ich glaube schon, dass ich es ganz cool finden würde. Bin aber doch sehr skeptisch, was überhaupt die Möglichkeit der NFL da angeht, dass sie das überhaupt machen dürfen, denn dieses ganze Anti-Kartell-Gedöns in den USA, ja, Bin ich nicht so ganz durch, ist sehr juristisch, sehr komplex, aber das ist wohl der Grund, warum die NFL nur am Sonntag spielt und dann halt diese beiden Ausreißer mit Montagnacht und Donnerstagnacht hat plus so ein paar Special-Tage im Jahr. Ich weiß es nicht.
Dieses unglaublich nervige Hochhalten des College-Footballs ist halt einfach ein Problem. Ja. Ne? Dass dieser Samstag ist halt einfach mal reserviert und fair.
Aber wenn der in 5 Jahren nicht mehr existiert, ne, dann ist das Fenster
ja offen. Ja, das kann man nur hoffen für die ganzen armen College-Spieler. Kommen wir nochmal zum neuen Spitzenreiter in der NFC. 2 Spieltage vor Schluss. Seattle gewinnt gegen Carolina. Kein wirklich überraschendes Spiel. Was sich aber da natürlich dann anschließt, ist eine neue oder wieder mal aufkommende Neuigkeit zu Josh Gordon, Christian.
Ja, leider ist er bis auf Weiteres gesperrt worden, mal wieder indefinitely, also sprich bis er quasi sein Reinstatement beantragt. So ist dann der übliche Weg. Dabei ist sowohl für PEDs, also Performance Enhancing Drugs, sprich Doping, als auch für verbotene Drogen.
Ja, also alles das,
also sprich Marihuana und alles, was anderes noch so, was wir auch als unerlaubte Substanzen kennen, ist für Josh Gordon natürlich eine ganz persönliche, traurige Geschichte. Ich glaube, das ist was, das immer ganz schnell vergessen wird, dass dann geguckt wird, was stellt er sich so an, so reich und kann machen, was er will und so weiter, aber er hat eine ganz, 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 ganz schwere Zeit mit seiner Addiction umzugehen und ich bin mir nie so ganz sicher, ob die NFL wirklich gut für ihn ist oder nicht.
Ja, das ist eine große Frage. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, als er jetzt zurückgekommen war, dass es vielleicht wirklich auf einen guten irgendwie sich zum Besseren entwickeln könnte für Josh Gordon, dass er wirklich davon loskommt, denn wir erinnern uns, er hat selber mal ganz kritisch geäußert, dass er im Grunde genommen seit der späten Highschool nicht mehr ein Spiel sozusagen drogenfrei absolviert hat. Wie er sagt, er war im Grunde genommen immer high. Und diese Drogensucht, die dann eben natürlich auch verstärkt wird in der NFL mit dem Druck, der auf so einen Spieler dann einprasselt, psychischen Probleme, die dann sich dann natürlich entwickeln. Du bist auf einmal eine Person des öffentlichen Lebens. Das ist extrem schwierig für ihn, so wie er das selber beschrieben hat. Das sind jetzt keine Mutmaßungen, sondern es gibt eine Dokumentation, die er erlaubt hat, da wird er begleitet bei seinem vorletzten Rehab-Aufenthalt, glaube ich, in Florida, wo er das eben ganz offen anspricht, dass er damit nicht klarkam. Und wir erleben das ja ganz, ganz häufig in verschiedenen Ausprägungen von Profisportlern, sei es Depressionen oder andere psychische Erkrankungen, die nicht keinen Platz haben im Sport oder die einfach auch nicht gesehen werden wollen, vor allen Dingen natürlich nicht von Fans, die Spieler zu Idolen ausrufen und vor allen Dingen eine psychische Erkrankung so stigmatisiert ist, dass man das im Grunde genommen nicht sehen möchte. Und Josh Gordon, ja, der dann zurückkommt, man hat das Gefühl, es könnte funktionieren, dann entlassen ihn die Patriots und man hat schon so das Gefühl, okay, warum haben sie ihn entlassen in ihrer Situation damals, als sie ja im Grunde genommen einfach Receiver brauchten dringend, vor allen Dingen jemanden wie Josh Gordon, der, wenn fit, einfach sehr, sehr gut ist. Und dann hat man gedacht, okay, jetzt ist er in Seattle, dann scheint doch vielleicht alles okay zu sein. Und jetzt eben wieder diese Neuigkeit, die wahrscheinlich auch das Aus für ihn bedeutet, denn ich weiß nicht, wie oft die NFL ihm die Chance nochmal gibt. Auch, und da muss ich eben sagen, da hast du vollkommen recht, wahrscheinlich ist ein Leben ohne die NFL für Josh Gordon deutlich besser, wenn er sich vielleicht auf sich, seine Familie konzentrieren kann, versuchen kann, mit seiner Sucht umzugehen, beziehungsweise sie vielleicht auch zu bekämpfen, ohne eben im Rampenlicht stehen zu müssen.
Ja, was besser ist, da stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie er finanziell gerade aufgestellt ist. Mhm. Denn so ein Drogenkonsum kann auch durchaus sehr teuer sein. Vermute ich mal, habe ich gehört. Insofern kann es auch durchaus sein, dass er finanziell stark unter Druck steht und dann ist die Sache natürlich auch sehr gefährlich, wenn er dann nicht ohne Probleme dann mal einen Rehab-Trip quasi sich ohne Probleme leisten kann oder dementsprechend vielleicht auch medizinisches Personal beschäftigen kann, das ihm dabei hilft. Ne? Insofern, dafür wäre natürlich dann die NFL weiterhin gut. Auf der anderen Seite, rauszukommen aus dem Zirkus, stelle ich mir grundsätzlich schon als förderlich für eine Heilungsaussicht ein.
Absolut. Ich habe das Gefühl, dass es bei ihm deutlich schlechter geworden ist in den Zeiten, in denen er dann in der NFL war. Ich weiß nicht, also.
Ich weiß nicht, wie er in der Zeit war. Der war irgendwie knapp 2 Jahre am Stück gesperrt, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie es da war. Also ich habe die B-Probe dafür quasi nicht. Die fehlt mir dann.
Genau, ich habe halt eben nur seine eigenen Aussagen, die er damals da getroffen hat, denen ich jetzt einfach mal Glauben schenken möchte. Ob das so der Fall ist, ich weiß es nicht. Wir haben noch eine andere Personalie, die wir auf jeden Fall besprechen können. Janoris Jenkins, das hätten wir vielleicht schon erwähnen können, als wir über die Saints gesprochen haben, denn er wurde von den Saints auch vom Waiver Wire aufgenommen. Janoris Jenkins, ehemaliger Wide Receiver dann der New York Football Giants, der entlassen wurde, nachdem er Christian sich einem, ein Fan in einem Tweet
Ja, ich glaube, es war während des Trainings, bei dem er nicht mittrainiert hatte, ne? Ja. Und da hat er währenddessen ein nicht so schönes Slur-Wort, also
körperliche Behinderung, geistige Behinderung hatte der Fan und Janoris Jenkins hat ihn dann eben dahingehend beleidigt und wurde daraufhin dann von den Giants entlassen. Durch das Waiver Wire dann eben bei den Saints jetzt aufgenommen worden.
Ja, das sind dann immer wieder die Momente, wo ich mich dann auch automatisch frage, auch wenn es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt dafür ist, gibt es irgendwo eine Liste in der NFL, die aushängt, was man machen darf und was nicht, bevor man gecuttet wird? Und da wird dann irgendwie unterschieden, rassistisch sein ist nicht so schlimm wie gegenüber bla und so und so und so. Aber das haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Die unterschiedlichen Maßregeln, die Maßstäbe, die angelegt werden. Ne? Und das ist immer so ein bisschen,
Ja, das ist im Grunde genommen das große Problem.
Wobei, es ist natürlich auch, bei Jenkins lag es jetzt nicht ausschließlich an dieser Äußerung, dass er gecuttet wurde. Denn Daniel Jones wäre nach dieser Bemerkung wahrscheinlich nicht rausgeschmissen worden.
Nee, definitiv nicht. Also das ist, es gibt da verschiedene Stufen, was nicht geht und was geht. Also das Problem ist, eigentlich dürften all diese Sachen nicht gehen. Jemand so zu beleidigen, wie Janoris Jenkins das gemacht hat, darf nicht sein, genauso wie andere Sachen nicht sein dürfen, aber man sieht einfach, wie verschiedene Maßstäbe aufgemacht werden und vor allen Dingen auch, die dann an Spieler anders angelegt werden, je nachdem, welcher Spieler das dann ist. Denn, keine Ahnung, Ja, also das ist ja immer so dieses Gerede, wir wollen im Grunde genommen aus Sport frei halten von all diesen Sachen, wir wollen nichts mit der Politik zu tun haben, Sport ist nicht politisch, was natürlich der größte...
Sport ist der Raum, bei dem alle Menschen zusammenkommen.
Genau, und das ist ja der größte Bullshit überhaupt, denn Sport ist immer politisch, war schon immer politisch, wird schon auch immer politisch sein und zwar in einem extremen Maße. Man möchte es nur nicht wahrhaben und beispielsweise, wenn man sich jetzt das Army-Navy-Game anschaut am vergangenen Wochenende und den White-Power-Zeichen, die gezeigt wurden im Fernsehen von Angehörigen von, hast du nicht mitbekommen?
Nee.
Army-Navy-Game ist ja quasi immer das Spiel, ja. Im Grunde genommen das, wenn man so will, das politischste aller Football-Spiele, was in Amerika...
Das Drei-Finger-Symbol oder was haben die
genau,
gezeigt?
Genau, was immer in Amerika vorkommt.
Das habe ich übrigens auch mal bei einem Zuschauer, der bei, weiß ich, Markus Lanz oder Mein Bitte Illner oder so saß, da hat das auch mal jemand einer gemacht.
Auf jeden Fall dieses Army-Navy-Game extrem politisch, weil eben extrem patriotisch aufgeladen. Nicht nur der Präsident, der da gerne mal vorbeischaut, sondern eben Army gegen Navy. Millionen von Menschen schauen das. Das Stadion in Philadelphia war natürlich proppevoll. Die ganzen Angehörigen beider Seiten sind vor Ort, Kadetten etc. pp. In diesem Fall war es eben so, dass während der Übertragung von CBS hinter dem Reporter, der berichtet hat, sich eben, ich glaube, es waren heißen Kadetten dann in dem Fall, wobei ich nicht weiß, wie die heißen von der
Opel?
Hä?
Opel?
Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die von der Navy heißen. Auf jeden Fall irgendwie so Shipman oder irgendwie so ein Kram. Auf jeden Fall haben sie sich ins Bild gestellt und haben dann eben dieses White Power Zeichen gezeigt, eben dieses Finger, die nach unten zeigen und ein W symbolisieren, die Zeigefinger und Daumen, die das P ausdrücken. Und das interessiert kaum jemanden. Das Lustige ist, oder das Traurige ist eigentlich, wenn man danach sucht jetzt im Nachhinein, findest du kaum Berichte darüber, außer dass dann Army und Navy sich das Ganze anschauen wollen. Aber du findest 1000 Berichte über das Spiel, wie das Spiel gelaufen ist. Kein Interessiertes, dass da Angehörige des Militärs dieses Zeichen gezeigt haben. Aber wenn beispielsweise, was ich ja vor ein paar Wochen mal gesagt hatte, Highschool-Spieler in Detroit sich während der Nationalhymne hinknien, werden sie von den Fans beworfen, rassistisch beleidigt, plus auch verletzt teilweise. Und das andere ist jetzt schon wieder völlig egal und keinen interessiert. Das ist so dieses perfide eigentlich, ne? Also dass man immer sagt, wir wollen den Sport raushalten, Sport hat nichts damit zu tun, Colin Kaepernick etc. pp., bitte lass das, wir wollen hier keine Politik. Aber dann sind eben solche Sachen völlig in Ordnung und beziehungsweise solche Sachen werden dann unter den Teppich gekehrt und vor allen Dingen ja auch das ganze Army-Navy-Game ist sowas von aufgeblasen, was Politik angeht. Das ist sehr, 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 sehr traurig. Ja,
das ist halt extrem viel Propaganda, ne? Ja. Die militärisch da betrieben wird. Aber jetzt auch am Wochenende wieder so einen krassen Army- oder Navy-Militär-Werbespot gesehen, der irgendwie State of the Art mit Computer animiert war und so richtig auf Gamer abgezielt war, auf junge Menschen, wo ich mir dachte, so, das ist echt schon ganz schön pervers. Ist nicht zu vergleichen, wenn du mal einen Pizzakarton hier in Deutschland bekommst, wo die Bundeswehr sagt, hey, willst du nicht mitmachen bei uns? Das ist ein ganz anderes Level da.
Pizzakarton, auf dem die Bundeswehr fragt, ob du mitmachen willst?
Ja.
Bei Pizza backen oder was?
Ja, beim Pizzabacken.
Werde genau. Jetzt Pizzabäcker bei der Armee.
So ungefähr. Nee, ja, es ist
ich hätte schon. Gern einmal die Pizzatarnkappe.
Ja, nee, das ist sehr, sehr unangenehm. Und was Politik und Sport angeht, ich meine, ne, 1936 Olympische Spiele, spätestens seit dem Moment sollte allen Menschen klar sein, dass der Sport sich nicht aussuchen kann, nicht politisch zu sein. Denn der Sport kann es zwar wollen, aber das heißt noch lange nicht, dass er nicht gleichzeitig instrumentalisiert wird. Gucken wir ins IOC rein, gucken wir FIDE Schach rein, gucken wir, egal wo du hinschaust, du hast immer, Sport wird immer instrumentalisiert von Politikerseite?
Absolut, definitiv.
Von der politischen Seite. Wenn es dann aber andere Menschen versuchen, quasi dieselbe Plattform zu benutzen, die Politik quasi schon benutzt, dann wird gesagt, nee, im Sport ist kein Platz für die Politik und das ist einfach heuchlerisch. Denn
Und vor allen Dingen ist es ja auch, dass das Schlimme dabei ist ja auch, dass die im Umkehrschluss die Berichterstattung auf einmal auch das Gleiche macht. Denn auch da sagt niemand oder versucht jeder das Thema Politik quasi aus dem Sport rauszunehmen. Wenn du dir anschaust, die Leute, die über, sagen wir jetzt mal, Football berichten. Es gibt 300.000, selbst in Deutschland, Football-Experten. Aber alle versuchen, diese Themen, die unangenehm sind, rumzuschiffen, weil sie eben sagen, okay, komm, lass mal den Sport Sport sein, wir wollen doch alle ein bisschen Spaß haben. Oder sie sagen, ja, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich weiß das ja nicht genau, ich kann das jetzt nicht belegen. Aber alle können irgendwie belegen, warum der Quarterback besser ist als der. Das ist irgendwie so eine Bauchentscheidung. Es gibt dafür keine Beweise, weil das ist jetzt keine Mathematik, irgendwie ein Spiel zu analysieren oder zu sagen, der ist ein guter, keine Ahnung, Running Back und der ist ein besserer Tight End. Aber bei diesen Themen, die relativ offensichtlich sind, versuchen alle dann drumherum zu schiffen. Und ich meine, Deadspin ist ja ein gutes Beispiel in Amerika, die geschlossen wurden, weil wir wollen nicht so politisch sein. Das sind alles so Sachen, beziehungsweise wir wollen in einer gewissen Richtung politisch sein oder wir wollen eben in gewissen Bereichen mehr oder weniger Politik sehen. Und das ist halt einfach ein großes Problem, dass halt auch die Sportberichterstattung da mehr und mehr hingeht, dass sie sagen, ach ja, damit wir die Rechte behalten oder damit wir weiterhin darüber reden dürfen, sollten wir jetzt nicht zu viel sagen, was jetzt vielleicht irgendwie bei jemandem falsch ankommt.
Ich glaube, ich würde das die Ursache sogar eher dahin sehen, dass die Leute den wegbleiben. Denn ich glaube, mit diesen Themen kannst du gerade speziell in den USA hast einfach einen 50-50-Split. Und wenn du dir 50% des potenziellen Publikums quasi im Vorfeld schon ausschließt, dann profitierst du nicht gut genug von der anderen Seite, die dann explizit zu dir gehen, weil sie es gut finden, dass du dich positionierst. Ne? Das sind einfach knallhart wirtschaftliche Interessen, die bei den meisten Journalistinnen da vorliegen. Ja. Und
es ist traurig einfach, weil es einfach schade ist, weil einfach so viel weggeschnitten wird, was wichtig wäre und was ja auch interessant ist, worüber berichtet werden muss, worüber man sprechen muss. Und Christian, wir haben aber noch zwei Sportthemen, die ich gerne mit dir besprechen würde, zumindest von meiner Seite. Und zwar einmal ein Bericht beziehungsweise die NFLPA, die Spielergewerkschaft, die jetzt gesagt hat, veröffentlicht hat, dass in der letzten Zeit, ich weiß gar nicht, um welche Zeit, in den letzten zwei Jahren ging es, glaube ich, der Zeitraum, wurden 25% aller Anschuldigungen, die quasi vorgetragen wurden gegenüber Vereinen, gegen die Jacksonville Jaguars vorgetragen wurden. Also 25% der Grievances, die so genannt werden, wurden gegen die Jacksonville Jaguars angeführt, wenn man so möchte. Wir könnten es, nennen wir es mal Anklagen von Spielern
/ Ich glaube, ich würde es eher Schlichtungsverfahren nennen.
Ja, aber im Vorfeld muss es ja quasi einen Spieler oder die Spielergewerkschaft geben, die anklagt. Ne? Und dann wird quasi ein Schlichtungsverfahren eingeleitet. Ja. Aber auf jeden Fall ein deutliches Zeichen dafür, dass offensichtlich es schwierig ist in Jacksonville. Wir hatten das heute schon ein, zwei Mal schon mal angeteasert. Und da wurde dann auch so ein bisschen so der Fokus dahingelegt, dass gesagt wurde, okay, für alle Spieler, die vielleicht mal überlegen, in Jacksonville zu unterschreiben, überlegt es euch. Denn die Gangart da ist sehr, sehr hart. Und wir haben ja viele komische Fälle gesehen auch, die wir uns nicht so wirklich erklären konnten. Wir hatten Tyron Smith zum Beispiel und auch andere, jetzt natürlich auch Jalen Ramsey, der gesagt hat, oh ja, da will ich raus. Dann Dante Fowler, der gesagt hat, Giannis Ngakoue. Also alles immer wieder Themen, die wir gehört haben, beziehungsweise Spieler, die sich so ein bisschen auch öffentlich dazu geäußert haben, dass die Gangart vor allen Dingen unter dem ja schon sehr, sehr in die Jahre gekommenen alten Tom Coughlin extrem hart sei, dass verpasste Meetings, verpasste Treatments, wenn Spieler verletzt wurden, direkt in Strafen umgemünzt wurden.
Ja gut, ich meine, verpasste Meetings, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so unüblich, dass es dafür Strafen gibt. Vielleicht ist es ein bisschen veraltet. Da will ich, glaube ich, gar nicht drüber streiten. Aber grundsätzlich, das Problem, das jetzt auch entschieden wurde, war, dass es war Dante Fowler, oder? Der hat sich doch selber geoutet.
Das kann sein, ja.
ja, ich, wenn ich mich jetzt nicht total vertue, dass er, ich glaube, $800,000 oder $700,000 mit einer $700,000 Strafe auferlegt wurde, beziehungsweise mit ganz vielen Strafen, die zu $700,000 dann wurden insgesamt, weil er in der Offseason nicht zu von Jacksonville terminierten Rehab-Terminen, was heißt Rehab? Deutsch?
Ich hätte jetzt Reha, genau. Ich wollte genau erst Wiedereingliederung sagen, aber das ist was anderes. Ja.
Aber Reha ist doch bestimmt auch eine Abkürzung für Rehabilitierung, oder?
Rehabilitation. Nee, Rehab.
Ja, so, ja.
Keine Ahnung.
Ja,
wo wir scheißegal, wir nennen es Reha, weil es alle Reha nennen.
Genau. Ja, dazu ist er zu mehreren Terminen in der Offseason nicht bei Jacksonville erschienen. Jacksonville hat dann gesagt, so, okay, dann stellen wir die Strafzettel aus. Das geht so nicht, ne? Wenn wir das sagen, dann musst du das machen. Er hat sich dagegen gewehrt, wie so viele andere Spieler auch, wie du gerade schon gesagt hast. Die NFLPA hat für ihre Spieler gekämpft und gewonnen und gleichzeitig Jacksonville noch einen ordentlichen Seitenhieb mitgegeben. Also das kann man nicht wirklich unterschwellig nennen. Das war schon eine sehr offensichtliche Diss. Ja. Also, und auch meines Erachtens völlig zu Recht. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Zeit von Tom Coughlin dort jetzt auch abgelaufen ist mit ganz vielen anderen im Front Office dort, denn das ist ja schon mehrfach angedeutet worden, dass der Besitzer Kahn dort durchgreifen will. Das ist immer mal wieder durchgesteckt worden von irgendwelchen Medien, Nuggetsuchern.
Ja.
Also, ja, da wird sich einiges tun und es ist ja auch nicht so, als wenn bei Jacksonville sich nicht einiges tun müsste, denn da gibt es ja auch noch so einige Baustellen mit Nick Foles, der weggetradet werden könnte quasi mit Aufpreis oder vielleicht doch weiter und ja.
Ja,
das Jacksonville hat aufregende Zeiten.
Ja, Frank Reich in Indianapolis sucht noch Abnehmer, beziehungsweise es wäre vielleicht ein guter Empfänger.
Das habe ich tatsächlich eben auch gedacht, als wir darüber geredet haben, dass Nick Foles tatsächlich eine gute Option sein könnte für Indy, denn sie haben ja auch so mega viel Capspace, ne, genau, den sie auch irgendwie loswerden müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihre 89% noch nicht erreicht haben. Das heißt, sie werden so oder so Geld ausgeben müssen, sonst geht es gratis irgendwie weg.
Ja.
Insofern.
Ich biete mich auch noch an als Panther.
Achso, ich dachte als Abnehmer von Nick Foles.
Nee, als Abnehmer für ganz viel Cap.
Kannst du mir ein bisschen Geld leihen, wollte ich dann gerade noch hinterher schieben.
Also ich nehme ganz viel Cap gerne, Frank. Kein Problem. Ja, aber klar, Shad Khan muss durchgreifen, um den Hardliner rauszuschmeißen, Tom Coughlin, dessen Zeit und vor allen Dingen...
Ja, vielleicht ist er ja auch selber. Also,
ja, aber es
vielleicht wirkt, fordert er das ja.
Es wirkt so, als wäre Tom Coughlin, der lässt sich, glaube ich, nichts mehr sagen in seinem Stadium, auch nicht von dem Besitzer. Ich glaube, Tom Coughlin, seine Zeit, seine Art...
Seinem Stadium, das hört sich so an, als wenn Endstadium.
Ja, aber seine Zeit ist einfach abgelaufen. Die Art und Weise, so kannst du halt einfach... das hat früher mal funktioniert, früher konnte aber auch noch ein Unternehmen so führen, das funktioniert heutzutage halt einfach nicht mehr, weil wir es besser wissen, wie es geht. Und Tom Coughlins Zeit ist halt abgelaufen, dieser ewige Witz mit Tom Coughlins Uhrzeit und wir stellen die Uhren alle 5 Minuten vor, damit wir auch ja nicht 3 Minuten zu spät kommen, keine Ahnung, das ist irgendwie, weil klar, du hast recht, Spieler können gefeind werden, wenn sie was verpassen, aber man weiß es von anderen Teams, dass sie dann nicht sofort eben den Scheck in den Briefkasten schmeißen, der beziehungsweise die Mahnung in den Briefkasten schmeißen, sondern erstmal sagen so, hey, du warst jetzt spät, das wollen wir nicht, sondern dass die Spieler gefeind werden, bestraft werden, wenn das mehrfach passiert. Aber man hat den Eindruck, dass es in Jacksonville wirklich so gang und gäbe ist, oh, der war nicht da, schreibt man sofort den Brief. Und die Spieler sich ja auch vor allen Dingen darüber beschwert haben, dass sie nicht persönlich angesprochen wurden, sondern dass quasi auf einmal die Forderung im Briefkasten war, hier, du schuldest uns jetzt noch übrigens $60,000. Das ist halt, ja, sehr, sehr unschön und da macht die NFLPA auf jeden Fall richtig Dampf, indem die eben sagt, okay, für alle Spieler, die vielleicht irgendwie ein Angebot bekommen sollten in der Offseason von Jacksonville, wenn das Management so da noch zu Hause ist, überlegt es euch.
Ja, es wäre interessant zu wissen, wie viele andere Teams auch so sind, denn es gibt auf jeden Fall noch solche Teams. Ich meine,
ja,
wir haben es ja auch in Oakland, da hat es ja auch ähnliche Züge angenommen mit Antonio Brown, als es da im Training Camp war. Ja. wo Gruden und Mayock quasi Good Cop, Bad Cop gespielt haben gleichzeitig.
Ob die den in so ein Verhandlungszimmer gesetzt haben, dann so eine Lampe in sein Gesicht gedrückt.
So schön, diese Tischlampe so umgedreht in sein Gesicht rein.
Und Mike Mayock hat die ganze Zeit immer, wenn Antonio Brown nicht antworten wollte, Richie Incognito in den Schwitzkasten genommen.
Ja, möglicherweise. Damit kannst du Eindruck schinden.
Rede jetzt oder Richie muss leiden. ja, keine Ahnung. Also es ist sehr weird. Ich habe noch eine andere Sache, Christian, die sich auch so ein bisschen daran anschließt. Weirde Teams, beziehungsweise Teams, die relativ dysfunktional wirken. Die Cleveland Browns sind meine neue große Enttäuschung dieser Saison. Ich habe jetzt nicht von Anfang an gedacht, dass sie den Super Bowl gewinnen werden, so wie es viele zumindest geschrieben haben. Aber dass sie dann doch jetzt so dermaßen untergehen, verlieren. Jetzt ist natürlich die Saison sowieso schon gelaufen, aber vor allen Dingen, dass es jetzt auch weiter und weiter untergeht. Wir haben Odell Beckham gehört, der sich nicht richtig behandelt, zurecht gefühlt hat, weil eben seine Verletzung nicht erkannt wurde, beziehungsweise nicht behandelt werden wollte, richtig zumindest. Jetzt hören wir, dass Jarvis Landry das Team verlassen will. Alle wollen im Grunde genommen wieder raus aus Cleveland. Jetzt sitzt das Team da, hat für 2020 jetzt zwar nicht unbedingt super wenig Cap Space, aber es ist jetzt auch nicht mehr so, dass sie so dastehen wie für noch vor einiger Zeit. Haben viele Spieler für viel Geld unter Vertrag genommen, nicht zuletzt die beiden Beckham und Landry, aber auch Oliver Vernon etc. Richardson. Also ich weiß nicht, was ich von den Browns jetzt halten soll. Also die haben im Grunde genommen diese Ausgangsposition, die sie hatten, die wirklich ja einmalig war fast, vielleicht schon so schnell wieder verspielt innerhalb einer Saison.
Möglich ist es. Allerdings ist meines Erachtens auch noch einiges zu retten, wenn Cleveland den Weg geht und sich neuen Trainer sucht. Ne? Mhm. Denn Freddie Kitchens wirkt auf mich massivst überfordert. Denn innerhalb von 2 oder 3 Wochen hat er sowohl auf der einen Seite ersten Wortgefecht mit Beckham quasi gehabt. Ne? Die haben sich irgendwie ziemlich öffentlich an der Seitenlinie gestritten. Jetzt danach mit Jarvis Landry, wo es, glaube ich, darum ging, dass Landry sich beschwert hatte, den Ball nicht genug bekommen zu haben.
Ja.
Gut, das ist relativ üblich, dass sich Receiver darüber beschweren. Es zeugt für mich auf jeden Fall nicht davon, dass Kitchens einen guten Job dort macht. Ich meine, das habe ich jetzt auch schon, ich glaube, die trommel ich schon seit 1,5 Monaten,
ja.
Dass da massiv underperformed wird. Dazu kommt Baker Mayfield, der die guten Eindrücke, die er im letzten Jahr hinterlassen hat, jetzt alle so nach und nach immer mehr zerstört. Darüber hinaus jetzt abgesehen davon, dass er ziemlich duschig zu sein scheint, wie es im Amerikanischen heißt. Ich glaube nicht, dass das Schiff schon den Eisberg gerammt hat. Aber sie sollten jetzt mal so langsam anfangen, einen Captain einzustellen, der auf die Idee kommt, das Ruder rumzureißen. Und da weiß ich nicht, ob die Haslams da für zum einen bereit sind, ob sie nicht noch sagen, okay, wir wollen Kitchens noch ein Jahr geben. Das wäre meines Erachtens ein großer Fehler. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob sie in der Lage sind, einen guten Coach quasi zu finden.
Ja.
Bewiesen haben sie sich in der Vergangenheit noch nicht wirklich.
Das haben sie absolut nicht bewiesen. Und dann haben sie auch noch.
Obwohl sie damals mit Sashi Brown ja einen durchaus innovativen Weg gegangen sind und dann aber voll zurückgeschreckt sind, ne? Nachdem es angefangen hat, so langsam zu funktionieren.
Aber genau das, was Sashi Brown so ein bisschen aufgebaut hat und ja auch belächelt wurde, das können sie einfach nicht ummünzen. Ne? Also sie haben halt nicht mehr allzu viel Zeit. Also wie gesagt, Cap Space ist natürlich durch die Verpflichtung jetzt runtergegangen. Es ist jetzt nicht wenig, auf keinen Fall. Sie haben immer noch viel für es, auch im nächsten Jahr. Aber sie haben ja auch noch ein paar Spieler, die demnächst dann auch Verträge wollen. Beispielsweise natürlich auch Myles Garrett etc. Also ich weiß es nicht. Also sie müssen jetzt schon mal anfangen. Vor allen Dingen kann es halt auch nicht so sein, dass du irgendwie im Grunde genommen jede Woche einen neuen Spieler hast, der sagt, Hilfe, Hilfe, holt mich hier raus. Also keine Ahnung, wie viel Schuhe oder Beckham Tom Brady noch schenken möchte, dass er den vielleicht irgendwann da rausholt. Das wirkt schon extrem schwierig. Und das Lustige ist ja immer, da muss ich immer wieder dran denken, Freddie Kitchens, der vor der Saison gesagt hat, hier weht jetzt ein anderer Wind. Jeder, der interner rausgibt, wird sofort von mir gefeuert, als es eben diese ganzen Fragen ging mit Hugh Jackson und Freddie Kitchen, Kitchens ist eher, da gab es ja diese Problematiken, dass viel zu viel geleakt wurde und da hat er gesagt, alles, was jetzt von innen geleakt wird, wird sofort von mir rausgeschmissen und jetzt stehen die Spieler schon öffentlich da und sagen, ich möchte gerne raus hier. Bis jetzt hat sich Freddy Kitchens aber noch nicht getraut, oder Beckham und Jarvis Landry wirklich rauszuschmeißen. Was natürlich auch
niemand machen würde. Ich glaube, da ging es aber auch eher um Coaching-Staff, ne? um das billige Personal.
Ja, wahrscheinlich. Das nicht das schöne Tafelservice.
Ja, nee, also ich bin gespannt, wie sich das in Cleveland entwickelt. Ich wäre schockiert, wenn er nicht gefeuert wird, aber vielleicht auch nicht wirklich verwundert, wenn doch nicht.
Ja.
Ist das richtig?
Das ist alles
richtig. Ja, keine Ahnung. Cleveland ist, ja, haben die falsche Weich gestellt.
Oh Gott, ist es zu spät. Ja, wir haben noch eine kurze News, die kommt gerade rein. Christian, die Giants haben ihren Tight End Evan Ingram auf die IR gesetzt, nachdem er schon den letzten Spieler verpasst hat mit einer Fußverletzung. Das ist jetzt nicht das größte, spektakulärste und Breaking News-mäßige, was wir haben. Aber
unser Fantasy-Team.
Aber
wir haben noch Hunter Henry.
Ja, wir haben alles, was wir uns nur wünschen können.
Njoku ist auch so eine Geschichte für Kitchens, ne? Haben wir auch bei uns im Fantasy-Team. ein Spiel hat er gespielt, aber dann relativ wenig. Ich glaube, nur zwei Catches oder so gehabt. Und danach ist er schon inactive gewesen wieder, ne? Aber gesund, glaube ich, oder?
Nee, er war auch verletzt.
Nachdem er wieder aktiviert wurde von der Injured Reserve, oder?
Ich glaube, er hat sich nochmal verletzt, aber das
habe ich mir noch nicht ganz mitbekommen.
Aber ja. Ganz sicher. Christian, ich habe noch zum Abschluss ganz kurz für dich, ohne großartig rum zu reden. Ich möchte einfach nur von dir wissen, wer gewinnt. Ich habe mir nochmal drei Spiele rausgesucht, die jetzt am kommenden Samstag anspielen. Natürlich interessante Spiele für die das weitere Vorgehen, was die das Playoff-Picture angeht. Bills bei den Patriots, wer gewinnt?
Patriots.
Cowboys, Eagles?
Was hast du?
Achso, nee, ich sag nichts.
Nee, musst du aber.
Okay, ich sage, die Bills gewinnen das Spiel.
Okay.
Ich glaube da an den Upset, auch wenn es ja kein riesiger Upset wäre, aber es ist schon.
Oh, Patriots mit minus 6,5.
Ja. Cowboys, Eagles?
Ich glaube, die Cowboys gewinnen das, die Eagles, auch wenn sie vielleicht das verdientere Team sind. Ja, doch, ich bin bei den Dakigan Prescotts.
Ich auch wenn es in Philly ist, aber das, was ich von Philadelphia gesehen habe, überzeugt mich einfach nicht.
Ja.
Und dann habe ich noch die Packers und Vikings, zwei Playoff-Teams, die so ein bisschen unter ferner Liefen laufen, weil sie nicht so groß auffallen. Aber natürlich kein uninteressantes Spiel. Wir hatten es angesprochen, die ersten drei Teams mit 11-3, unter anderem die Packers und die Vikings, die natürlich auch noch nicht ganz hundertprozentig gerettet sind von allen.
Wovon? Also safe im Playoff,
ja, genau,
oder was?
Also sie könnten jetzt, wenn sie verlieren, dann, und wir hatten es angesprochen, LA gewinnt durch, dann wäre der LA drin. Das ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, aber nicht so.
Ja, da hatte ich eben kurz abgeschaltet und wusste nicht, warum du auf einmal von LA redest. Gut, jetzt weiß ich's. Ich glaube, dass Minnesota das Spiel gewinnen wird, denn Green Bay ist für mich sowas von unüberzeugend in dieser Saison. Und Minnesota ist jetzt vielleicht auch nicht viel überzeugender, aber sie spielen zu Hause. Also insofern gebe ich da ihnen den kleinen Vorsprung.
Ich gebe auch Minnesota da den Vorsprung. Glaube, dass Kirk Cousins endlich mal ein wichtiges sozusagen Night Game gewinnt. Das, was er in seiner Karriere noch nie wirklich geschafft hat. Primetime-Spiel, ESPN, Monday Night, sollte er mal gewinnen gegen Green Bay. Das war's von uns, Christian. Es war eine lange Folge, die wir heute gemacht haben. Viel war zu besprechen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall spät angefangen und lange aufgenommen. Das ist
ja. Gutes Rezept. Auf jeden Fall ein Rezept, was hoffentlich euch allen gefallen hat. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende mit Samstag, Sonntag und Montag Football. Wir hören uns dann am kommenden Dienstag wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.